Willkommen bei den Abschweifzügen in die wunderbare Welt der persönlichen Mobilität. Tja, wie sind wir hierher gekommen? Der Leser Julian Landenberger hat auf Heise Autos vorgeschlagen, er würde gern Podcasts hören, weil er die im Auto hört. Und die Idee habe ich dann den anderen Heise Autolesern so vorgetragen auf Google Plus und auf dem Facebook-Account. Und es kam sehr gut an. Und dann habe ich auch selber Tests gefahren, nämlich Autoradio hören mache ich eh. Dann habe ich Podcast gehört statt Deutschlandfunk, weil das ja im Prinzip dasselbe ist, nur dass man sich das Thema aussuchen kann. Und es ist perfekt, weil im Auto kann man nicht weg. Und Autobahnfahren hat man auch sehr viel Kanalkapazität frei. Deshalb vielen Dank an den Julian. Und heute möchte ich abschweifen in die Richtung, warum kauft keiner Elektroautos. Zunächst mal möchte ich ganz weit zurückgehen. Nämlich bevor es überhaupt die ersten benzingetriebenen Fahrzeuge gegeben hat, hat es schon Elektroautos gegeben. Ja, ach, schreckliche Teile, so wie das erste Auto halt auch, so Dreiräder. Aber das waren die ersten Autos zusammen mit Dampfkraftwagen. Das hat zum Beispiel in New York um die Jahrtausendwende, also Jahrtausendwende 1900, hat es nur ungefähr 20% Verbrennerautos gegeben und 40% Elektroautos und 40% Dampfkraftwagen. Das war damals sehr normal und es hat sich auch angeboten, einfach für die Städte. Die Straßen draußen waren unbefestigt, das heißt, da ist man eh nicht so richtig doll vorangekommen. Und wenn man in der Stadt was zu transportieren hatte, dann hat man ein Elektroauto gehabt, das so das Pferd ersetzt. Man kann sich schon vorstellen, wie es damals war. Oh, Pferd war immer gut genug für uns und wo soll das nur hinführen? Das hat es auch wirklich gegeben. Es wurde dann, so wie bei der Eisenbahn auch gesagt, das ist viel zu schnell, das kann der Mensch nicht verarbeiten, wenn er auf einmal mit 30 km/h durch die Gegend rast wie ein Bekloppter. Das waren natürlich dann Bleibatterien damals. Die waren so für eine vernünftige Reichweite so 1,5 Tonnen schwer. Und vernünftige Reichweite heißt halt wie heute geringe Reichweite. Es waren auch sehr intelligente Fahrzeugdesigns damals. Zum Beispiel hat Ferdinand Porsche sein erstes Auto war ein Elektroauto. Und zwar hat er für die Firma Lohner damals den Lohner Porsche gebaut, der ganz berühmt ist, den man manchmal noch auf Museumsfahrten sehen kann. Der auch das erste Allradfahrzeug war. Der hatte einen großen Batteriepack und dann hat er vorne zwei Radnabenmotoren gehabt, damit die Lenkung einfacher zustande gebracht werden konnte und daneben die Hinterachse angetrieben. Und er hat auf Basis dieses Fahrzeugs sogar dann noch den ersten benzinelektrischen Fahrzeugantrieb gebaut, indem er einen Benzinmotor als Generator hat laufen lassen später noch. Das ist das, was heute im Opel Ampera gibt. Ja, die Zeit der Elektroautos war wirklich vor 100 Jahren, muss man sagen. Und es gab Rennen, der erste Geschwindigkeitsrekord über 100 km/h, zum Beispiel war ein Elektroauto, das sah aus wie so eine Bombe mit Rädern dran. Und da hat sich jemand dann so klein gemacht drin und dann ist er irgendwie 105 km/h oder so gefahren. Und das war so üblich damals, dass man in der Stadt so ein Elektromobil hatte, das Rolls-Royce, als sie ihren V8, ihren ersten, gebaut haben. Die haben den ganz, ganz tief unten ins Chassis eingehängt, um eben, dass der Fahrer so oben drauf sitzen konnte, um eben die Silhouette der Elektrofahrzeuge, die damals üblich waren, so nachzubauen. Und teilweise natürlich wollte man auch die Laufruhe nachbauen, die man mit dem V8 ja besser hinkriegt als mit weniger Zylindern. Und dann hatte Rolls-Royce halt noch den Vorteil, dass sie ein bisschen Reichweite hatten. Wo es dann überhaupt nicht mehr gepasst hat, natürlich, war, als die Leute langsam weiter weg wollten mit den Dingern. Als die Straßen langsam ausgebaut worden sind, als sie glatter wurden. Es ging natürlich sehr langsam, aber da stieß man halt an ein Problem. Also muss man eins sagen, der Elektromotor war deshalb halt der Antrieb der Wahl, weil ein Elektromotor ist sehr einfach aufgebaut. Es gibt zum Beispiel ein elektrisches Lieferfahrzeug, das hat die Reichspost damals verwendet. Das hieß die Suppentriesel. Damit sind die halt Pakete ausgefahren und hatten einen großen Akkupack, den man bei manchen Modellen auch tauschen konnte mit dem Gabelstapler. Und das hatte einen Kettenantrieb an die Hinterachse. Und er hat so geschlürft, immer so. Und deshalb kam der Spitzname Suppentriesel daher. Ich habe früher immer gedacht, das hieß so, weil sie Essen ausgefahren hat, aber es hieß eher so, weil sie sich selber so angehört hat, als würde sie selber essen. Und worauf ich raus will, ist, die Suppentriesel, manche Modelle waren von den 20ern bis 1968 im Einsatz, das heißt 40 Jahre durchgängig im Einsatz, und das gibt da nicht groß was an den Elektromotoren zu machen in dieser ganzen Zeit, weil der Aufbau eben so einfach ist. Also die Motoren waren schon immer großartig und das Problem waren schon immer die Batterien, auch damals schon. Und als dann der Carl Benz sein Auto erfunden hat, Carl Benz war so ein Nerd, der hat in seiner Werkstatt da vor sich hingemacht und hat halt was erfunden und dann hat er halt gedacht, das reicht. Und seine Frau, die Bertha Benz, wusste, nee, das reicht nicht. Und hat dann ja ihre Großtat des PR, des Verbrennungsmotors begangen. Nämlich hat ihre Söhne genommen und ist über 100 Kilometer nach Pforzheim gefahren. Von Mannheim nach Pforzheim. Und was sie damit beweisen wollte, ist, das Coole an der Erfindung von meinem Mann ist, dass man jetzt nachtanken kann. Also sie hat damals an Apotheken nachgetankt. Und hat sich dann so kleine Fläschchen Benzin in den Apotheken gekauft, weil man die damals halt in Apotheken kaufen konnte, kann man wahrscheinlich heute immer noch, aber halt in kleinen Mengen. Und das war eine Tat, über die ja heute noch geredet wird. Und jetzt mal vorspulen nach heute, ist die Lage halt leider immer noch so. Der Siegeszug der Verbrennungsmotoren fing an, als die Straßen besser wurden und als man nirgendwo mehr hinkam, halt im Vergleich mit einem Elektroauto. Und jetzt bei den ganzen Fortschritten, die wir gemacht haben, ist es heute immer noch so, der Motor ist großartig und die Batterien sind immer noch scheiße, das heißt, man kommt immer noch nirgends hin. Und da stehen wir heute leider immer noch. Man muss wirklich sagen, wenn wir damals bei den Elektromotoren eine Möglichkeit gehabt hätten, die zuverlässig mit viel Energie zu versorgen, die man auch schnell wieder nachfüllen kann, dann hätte nie jemand überhaupt den Verbrennungsmotor erfunden. Oder wenn er ihn erfunden hätte, dann würden wir halt heute davor stehen, haha, lustig, hat mal jemand erfunden, so ein Depp. Ja, aus diesem Grund hat's nie in den letzten 100 Jahren so einen richtigen Boom von Elektrofahrzeugen von großen Herstellern gegeben. Es war einfach nicht gut genug. Das muss man wissen, es hat allein in Deutschland so früher zu dieser Boomzeit hat es über 20 Hersteller von Elektroautos gegeben, weil die damals halt noch gekauft wurden. Und jetzt aber dann in der Zwischenzeit war es halt so, dass die Leute, wenn sie ein Auto gewollt haben, dann wollten die halt auch damit irgendwo hin. Und wenn man nirgendwo hin wollte und nur kurze Distanzen hatte, hat man eben auch kein Auto gekauft. Das ist ja jetzt, was mehr und mehr sich jetzt wieder moderner wird auch. Man kann jetzt zu Hause viel mehr schöne Sachen machen. Kann ich einfach die ganzen Videos auf YouTube angucken. Man muss ja nicht mehr immer selber alles erleben. Und dann kam aber der Herr Elon Musk mit seinem Tesla. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Knickpunkt. Und zwar ist er hingegangen nach Asien und hat die ganzen Hersteller gefragt vor den Akkus. So, ich kaufe jetzt Akkus ein und hat einen Akkupack aus denselben Batterien gebaut, also derselben Batterietechnik gebaut, die, wie es halt auch für Notebooks und Smartphones und so üblich war, einen riesigen, flüssigkeitsgekühlten Batteriepack daraus gebaut und hat es dann verkauft als Sportwagen, den man nicht haben muss, sondern den man haben möchte. Und dann ist was Lustiges passiert, nämlich die Leute haben gedacht, aha, das ist jetzt das erste Elektroauto, es geht also doch. Und dann haben sie gedacht, wenn das jetzt wirklich in großer Serie hergestellt wird von einem großen Hersteller, dann wird das noch viel besser. Dann haben wir noch viel mehr Reichweite und es wird viel billiger. Dazu muss man halt sagen, dass das Teure an einem Elektroauto ist einfach der Akku. Das ist auch am Tesla ist das Teuerste natürlich der Akku. Und deshalb sind die Autos, die Hersteller dann später wirklich gebaut haben, einfach viel zu teuer für das, was sie können. Auf jeden Fall die Hersteller fühlten sich dann genötigt, was zu bauen, einfach aus dem öffentlichen Druck raus. Die Leute haben gedacht, boah, ja, Elektroauto, das ist so wie ein iRobot, wie dieser Kugelreifen Audi, sowas fahre ich dann, boah, geil. Und dann haben sie halt gedacht, also manche haben das gedacht, dass es halt einen Markt dafür gibt und haben das gebaut. Und jetzt gibt's die Dinger und jetzt sind die Leute enttäuscht. Es ist wirklich so, man sieht an den Klickzahlen, wenn man irgendwo drüber schreibt, irgendwas mit Elektroauto, dann kann man gleich drüber schreiben, wer das hier liest, kriegt AIDS. Da klickt niemand drauf. Das interessiert die Leute nicht mehr. Und ich glaube, ein Teil davon ist wirklich die Enttäuschung. Wir haben wirklich gedacht, boah, das wird so wie Raketenrucksäcke. So, wir haben uns irgendwie Raketenrucksäcke versprochen. Und dann kriegt man halt so Mitsubishi Miev, kommt daher und dann verstehe ich schon, dass die Leute enttäuscht sind. Das ist wie, wenn man eine tolle Geburtstagstorte versprochen kriegt und dann kriegt man so einen veganen Haufen aus biologisch gut abbaubarem Staub. Und deshalb ist es jetzt heute auch so, dass die ganzen Elektroautos, die wirklich in Deutschland zugelassen sind, sind alles Poolfahrzeuge, zum Beispiel von Solarfirmen. Also wenn man eine Solarfirma hat, dann fährt man halt dem Nissan Leaf vor. Das macht was her, das würde ich auch machen. Und ganz, ganz wenige sind wirklich in privatem Gebrauch. Also muss man halt noch sehen, dass in der Stadt gibt es halt keine Ladeinfrastruktur. Und wenn man weit draußen wohnt, dann kann man natürlich zu Hause laden und oft auch in der Firma. Aber dann fährt man meistens zu große Distanzen. Das heißt, es gibt so einen ganz schmalen Bereich, in dem es von der Reichweite passt und man aber trotzdem zu Hause laden kann, weil dieses Übernachtladen ist wichtig. Also man braucht wirklich lange Zeiten, um aufzuladen und das muss irgendwann passieren. Es muss entweder auf der Arbeit passieren, dass man 8 Stunden auf Arbeit laden kann oder eben 8 Stunden über Nacht laden. Sonst kriegt man die Karre einfach nicht voll. Und dieser ganz schmale Bereich, der ist halt irgendwo so ein bisschen im Speckgürtel drin und da muss man auch das Geld für die Karre haben. Ich meine, ich kann einen Fiat Panda kaufen. Ein Fiat Panda hier in Stuttgart, den muss ich alle 2 Monate mal betanken. Und ich kann aber, wenn ich will, kann ich damit auch an einem Tag durch Deutschland fahren und immer nachtanken. Und einen Panda kriege ich halt für unter 10.000 Euro. Und einen Nissan Leaf kriege ich für 36.000 Euro. Und wenn ich mit dem durch Deutschland fahren will, da brauche ich ein paar Wochen. Ich will auch nicht mit dem durch Deutschland fahren. Ich bin mit dem Nissan Leaf einige Zeit auf diese Elektrorallye Emilia gefahren. Und das habe ich mir deshalb angetan, weil ich halt wissen wollte, wie ist es, Reichweite zu machen. Also erstmal muss man wissen, in den Akku geht sehr wenig Energie. Der Nissan hat eine vergleichsweise größere Batterie, also größer im Vergleich zum Miev. In die passen, also die Akkukapazität ist 24 Kilowattstunden. Das ist ziemlich genau die Energiemenge von 2 Kilo Diesel. Und das ist einfach nicht viel im Vergleich zu, wenn man irgendwie einen 100 Liter Dieseltank haben kann. Natürlich ist der Motor effizienter, also der Akku hat ungefähr eine Effizienz von 90%. Der Motor ungefähr eine Effizienz von 95% und selbst die besten Dieselmotoren haben nur ein bisschen mehr über 45%. Aber es ist trotzdem ein Unterschied in Größenordnungen. Und dann sind wir halt da so gefahren und ich wusste ja, wie wenig Energie wir mitnehmen können und dass wir halt die ganze Zeit irgendwie so auf Reichweite. Aber was ich nicht wusste ist, wenn man wirklich die ganze Zeit tagelang nur immer auf Ankommen und Reichweite und oh, ich weiß nicht, ob ich ankomme und wo soll ich und wie wirklich zermürbend anstrengend das ist. Es war echt unglaublich. Und wer noch einen Nissan Leaf ein bisschen länger gehabt hat, ist der Kollege Alex Karl, der Probefahrer. Mit dem unterhalte ich mich jetzt. Okay, jetzt erzähl doch mal was über den Leaf, wie lange du den hast, wie viel du mit gefahren bist. So.
Leben mit dem Leaf. Ich habe den Leaf jetzt seit, lass mich kurz überlegen, April. Das müssten jetzt so knapp 5 Monate sein. Und ich habe eben noch geguckt, etwas über 7.500 Kilometer mittlerweile damit gefahren.
Ich kann dich nicht beneiden. Ich habe so viel schreckliche Erfahrungen gemacht. Wobei, bei dir muss man sagen, bist du wenigstens das eigentliche Einsatzgebiet gefahren. Du bist ja die Kurzstrecke gefahren, wo er wirklich Spaß macht.
Nö, nicht nur.
Nicht nur, nicht nur.
Nicht nur. Fragen wir mal andersrum. Was hast du denn Schlimmes erlebt?
Ich bin noch die Emilia gefahren.
Ja.
Dieses Elektrorallye 800 Kilometer und das ist halt nur auf Reichweite fahren. Nur auf Reichweite fest. Ich meine, du kennst es ja. Ich kann mich erinnern, als wir telefoniert haben an dem einen Tag, da habe ich erzählt und dann mussten wir 100 Kilometer irgendwie bergauf fahren. Da hast du gesagt, oh, aber das geht ja gar nicht, da müsst ihr ja dann 40 km/h gefahren sein. Und ich habe ja dann gesagt, ja, wir sind dann 40 km/h gefahren, wo du dann so schockiert warst und das ist einfach scheiß anstrengend auf Dauer.
Ja, gut, also ich glaube, da hätte ich dann auch ein bisschen gelitten. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also so die weiteste Strecke, die ich am Stück innerhalb von einem Tag bis jetzt mit dem Leaf gefahren bin, waren 300 Kilometer von Bielefeld zum Nürburgring. Das war auch das erste Mal, dass ich so weit an einem Stück gefahren bin.
Wie hast du das überhaupt gemacht?
Naja, ich habe mir zunächst mal irgendwie überlegt, wie komme ich denn da überhaupt hin? Ne, das war jetzt so die erste Überlegung. Wie überbrücke ich sozusagen immer diese einzelnen Etappen von 100 bis 120 Kilometer, die ich mir so vorgenommen hatte? Und habe mir dann so einen Elektro-Tankstellensucher rausgesucht. Das Gute oder der Vorteil, den ich da noch hatte, war, dass ich eben zu diesem Elektro-Corso auf der Nordschleife gefahren bin. Den RWE eben gesponsert hat oder veranstaltet hat. Und von daher hatte ich bei denen auch einen Ansprechpartner. Das war ein großer Vorteil, hat sich dann rausgestellt, weil ich habe mir natürlich erstmal von denen diese einzelnen Tankstellen rausgesucht. Die haben so ein paar Quickcharger an der A2 und A1 stehen. Und ich schaffe es halt von Bielefeld ziemlich genau zum ersten Schnelllader in Schwerte. Der steht so an so einer Autobahnraststätte. Und hatte mir als zweiten Quickcharger dann in Köln einen rausgesucht, oder den einzigen, der so in
Ach,
Köln
es stimmt,
rumsteht.
bei euch oben gibt's da in Autobahnnähe ein paar von diesen Schnellladestationen.
Richtig, also die sind momentan, soweit ich weiß, so ausgebaut, dass man von Bonn bis Hamburg quasi so Schnelllader-Hopping machen kann.
Das stimmt.
Also Stunde fahren bis zum nächsten, halbe Stunde laden, Stunde fahren bis zum nächsten, halbe Stunde laden und dann kommst du relativ zügig bis nach Hamburg. Ich hatte, wie gesagt, dann so Schwerte, dann Köln und dann ging es halt runter Richtung Eifel und naja, Eifel bin ich jetzt noch nicht so oft gewesen, aber ich weiß, dass es bergig ist. Und ein anderer Leaf-Fahrer, der im Zuge von dieser Aktion, die Nissan da veranstaltet hat, der Marco von Motor Insight, der sagte halt schon: Oh, du willst mit dem Leaf in der Eifel? Viel Spaß. Er hat es wohl schon zweimal gehabt, dass er eben nicht so drauf geachtet hat, auf die Reichweite oder wo er genau hinfahren muss und dann rauf, runter, rauf, ohne runter und ohne rekuperieren und dann irgendwann doch mit einer Reichweite angekommen ist, die eigentlich nur noch aus Strichen bestand. Von daher habe ich mir jetzt schon ziemlich genau überlegt, was ich da machen will.
Aber das ist halt,
Und
das ist so das Typische, das ist halt so, erstens ist eine geplante Reise und zweitens für 300 Kilometer zweimal nachtanken, das ist jetzt auch nicht so. Das ist einfach halt.
ja, Moment, dann bin ich ja erst losgefahren. Ich habe mir das ja alles schön zurechtgelegt und
Ach so, okay, erzähl.
Dann so um 10 Uhr wollte ich losfahren, hatte mir dann so ungefähr ausgerechnet, ja, dann wirst du so zwischen 17 und 18 Uhr wirst du dann wohl ankommen am Ring. Und um 5 nach 10 klingelte das Telefon und der Kollege von RWE, den ich halt vorher auch nach diesen Quickchargern gefragt habe und wie die funktionieren, so war halt dran und meinte: Ja, wir haben da ein Problem. Ich so: Was? Ja, der Schnelllader in Köln, der ist kaputt. Da ist so irgendwie Vandalismusopfer geworden oder da ist einer reingefahren. Auf jeden Fall ging der an dem Tag nicht. Und war jetzt auch nicht so schnell wieder in Gang zu bringen, dass mir das was geholfen hätte. Und ich habe so einen Quickcharger vorher auch noch nie gesehen, ne? Ich wusste jetzt auch gar nicht, wie sehen die aus, wie funktionieren die. Und das ist dann so das Abenteuerliche, dass du dann erstmal losfährst und dir denkst, naja, wie komme ich denn da jetzt überhaupt hin und gegebenenfalls da wieder weg? Und er sagte dann halt, naja, im allerschlimmsten Fall, müssen wir dich halt mit dem Hänger abholen, was auch immer. Das heißt, ich hatte immer diese Sicherheit, okay, ich werde jetzt nicht irgendwo 3 Tage lang mit einem sehr großen Akku auf Rädern doof in der Gegend
Die
rumstehen.
Sicherheit hatte ich zum Beispiel schon mal nicht auf der Ring.
Ja, bei einer anderen Aktion hatte ich die dann auch nicht mehr, aber da so jetzt bei der ersten wusste ich halt, okay, du kommst auf jeden Fall irgendwie dahin. Und hatte mir dann einen zweiten Quick Charger in Köln rausgesucht bei einem Nissan-Händler. Habe ich halt bei einem Nissan-Händler angerufen. Ich hatte so eine Liste und in dieser Liste standen wohl angeblich Nissan-Händler drin, die diese Quick Charger haben. Und die meinten dann so, ja, ist kein Problem, komm mal vorbei, kriegen wir hier schon irgendwie geladen. So, dann bin ich halt Beschwerde gefahren. Das erste Mal vor diesen Schnelllader guckte mir das Ding so an. Das ist halt echt eine Riesentonne. Das Ding. Da ist auf der rechten Seite dann diese Schnellladeeinheit mit so einem Touchscreen und sowas und auf der linken Seite hast du nochmal eine normale RWE-Ladedose mit 16 Ampere. Und habe dann 2 Minuten lang gebraucht, um diesen Stecker überhaupt vorne in die Nase zu kriegen, weil ne, das ist halt rechts in der Nase vom Leaf ist so ein normaler 5-poliger Stecker und links ist dann eben so ein ganz ausgefuchster Anschluss. Ich glaube, TEPCO hat den entwickelt. An den du dann diesen Quick Charger anschließt und diesen Stecker da drauf zu kriegen, das ist halt gar nicht so einfach, wenn man das noch nie gemacht hat. Und hab die Kiste dann da so 45 Minuten laden lassen. Ne? Die erste Schnell oder 50, die erste Schnellladung 30 Minuten lang, die zweite nochmal 20 oben drauf gelegt und dann war der auch, was hat er dann gehabt, Reichweite wieder 160 Kilometer oder so. Und hab mich dann damit auf den Weg gemacht zu diesem Nissan-Händler. Und natürlich, also ich bin jetzt nicht 40 gefahren auf der Autobahn, aber da ich dann auch auf Sicherheit gesetzt habe, bin ich sozusagen zwischen den LKWs mitgeschwommen.
Ja, immerhin.
Ne? Also ich habe jetzt hin und wieder an manchen Bergen, hast du auch mal den einen oder anderen 40-Tonner-Lichthupe gemacht, weil du ihn dann doch ein bisschen ausbremst, aber da habe ich mir dann einfach gedacht, Jungs, ihr wisst jetzt mal, wie ich mich immer fühle. Da mussten die dann auch mal kurzfristig durch. Aber im Prinzip konnte man halt zumindest da in dem normalen so 90, 95 km/h Verkehr erstmal mitschwimmen und dann hatte ich immer noch so ein Reichweitenpolster irgendwie von 30, 40 Kilometern, das heißt 100 wäre wahrscheinlich auch noch gegangen. Und bei diesem Händler, wo ich dann angekommen bin, der kam mir dann schon entgegen und meinte, ja, Sie brauchen eine Ladestation, ne? Ich so, ja, ja, wir haben ja aber auch nur so eine normale Box, die man zu Hause hinhängt.
Jo, was für ein Tipp, ey.
Das war dann schon lustig, weil dann stand ich da und dachte mir, und außerdem sagt er, also länger als 1 Stunde kann ich sie nicht laden lassen, weil wir brauchen ja die Werkstatt. Sie blockieren dann ja eine Hebebühne. Ja, und dann dachte ich mir, okay, dann nehme ich diese Stunde jetzt erstmal mit, weil ich hatte irgendwie noch 30 Kilometer oder sowas. Und gucke, wie weit ich damit komme. Und auf jeden Fall wäre in der nächsten Umgebung dann die Möglichkeit gewesen, direkt bei Nissan in Brühl zu laden. Da stehen halt auch diese RWE-Büchsen vor der Tür, die gut Dampf machen. Und
Aber die haben auch keine Schnelllader da.
nee, Schnelllader haben die auch nicht. Nee. Und hatte den eine Stunde dran gehangen, bin irgendwie in den Supermarkt gegangen, Kaffee getrunken und so. Das heißt, man lernt halt auch wieder ausgiebig Pausen zu machen, wenn du elektrisch unterwegs bist. Und hatte dann aber, also er hat mir eine Reichweite angezeigt von 85 Kilometern und meine nächste Etappe wäre gewesen bei einem Kumpel, kurz bevor es dann wirklich richtig in die Eifel geht, in Rheinbach. Und in Rheinbach steht auch so eine normale RWE-Ladestation. Und da habe ich halt gesagt, okay, das versuchst du jetzt erstmal da hinzukommen. 20 Kilometer vorher war auch nochmal eine RWE-Ladestation, da kam ich auf jeden Fall hin, wenn nicht gerade ein Kilometerberg dazwischen ist. Und da bin ich dann halt die Autobahn ein bisschen vorsichtiger runtergerollt, ich weiß nicht, welche das ist, A43 oder so, keine Ahnung, bis nach Rheinbach. Und da habe ich ihn dann an diese RWE-Dose gehangen. Da hat er noch, also unter 20 Kilometer, ich glaube 17 Kilometer Reichweite gehabt. Da schwitzt du natürlich schon ein bisschen, weil dann darf nichts mehr Unvorhergesehenes passieren, ne? Also Stau ist nicht ganz so schlimm. Dann zieht er nicht so viel Strom, aber dann eine große Erhebung oder so, über die du drüber musst, dann wird es halt schon echt haarig.
Ja, was mich so furchtbar nervt an dem Auto ist, jede Früh lügt es dich an. Du kommst, realistisch kommst du 100 Kilometer damit weit. Und dann jede Früh geht das Auto als sagt, hallo, Sie kommen 160 Kilometer. Jede Früh lügt dich die Scheißkarre wieder an. Das geht mir, das ist mir echt fürchterlich auf die Nerven gegangen. Ich habe gedacht, das muss ich doch irgendwie einpendeln auf jetzt, wir sind jetzt im Gebirge und selbst mit Griechen sind es halt irgendwie um die 100 Kilometer und nicht 160. Jede Früh immer wieder dasselbe. Wo ich dachte, du Scheißkiste.
Nee, eigentlich nicht.
Ja, bei mir schon.
Also ich hab's zum Beispiel heute Morgen gehabt, ich bin gestern relativ zügig einmal nur in die Stadt gefahren und zurück, das waren dann so insgesamt 16 Kilometer. Da war es mir dann auch egal, wie viel Strom ich da verballer sozusagen. Und da hat er mir heute Morgen dann gesagt, ich komme mit 120 Kilometer weit, wenn ich so weiterfahre, wie ich gestern gefahren bin, nachdem er vollgeladen gewesen ist.
Ja, dann kann es sein, dass das für mich, also für meinen Geschmack, dass die Funktion nicht ausreichend stark integriert ist. Dass am Ende, wenn es leer wird, fährt man immer langsamer und dann nimmt er die letzte Fahrweise, wo man hofft anzukommen und nimmt die wahrscheinlich. Aber dann müsste es einfach...
Oder er war zwischendurch aus, also dass du irgendwo gestanden hast, bist dann nochmal einen halben Kilometer zum Laden gefahren, hast dann...
Nee. Der war schon die ganze Zeit an, aber es ist einfach, am Ende fährst du halt einfach langsamer, um halt anzukommen. Kommen, wenn dann irgendwie nichts mehr im Cockpit steht und die Frau aus dem Cockpit schon sich beschwert und so.
Ja, also das ist halt echt noch abenteuerlich, gar keine Frage. Und auf diese Reichweitenanzeige, da achte ich hier, also was heißt, da achte ich nicht drauf. Natürlich achte ich da so ein bisschen drauf und ich habe mittlerweile, also nach diesen 7.500 Kilometern habe ich jetzt auch, sag mal, ich habe 1.000 bis 1.500 gebraucht, um die lesen zu lernen und um mein eigenes Fahrverhalten an die Reichweite anzupassen. Also ich weiß zum Beispiel mittlerweile relativ genau, dass wenn ich eine Autobahnauffahrt zügig hochfahre, dass mich das wahrscheinlich 3 bis 4 Kilometer Reichweite kostet, wenn ich da wirklich hochheize. Und wenn ich sie ganz gemächlich so hochrolle, dass ich dann eben nicht so viel Reichweite verliere.
Hast du das Video gesehen von Krummiwellen vom Ralf Becker und so?
Wo sie mit dem Smart...
Ja, da fahren sie mit dem elektrischen Smart und dann sagst du halt, ja, ist schön, dass man Leute kennengelernt. Und das hat der Typ vom Bundesverband E-Mobilität auch gesagt. Dass ich sage, ja, das ist doch schön, wenn man hier durch die Heimfahrt lernt, man Leute kennt. Ich meine, hallo, wenn es so geil wäre, langsam zu fahren, dann läuft man doch. Wie viel lernt man kennen, wenn man zu Fuß ist? Das ist ja manchmal geil, wenn man sich langsam fortbewegt. Aber das ist nicht ein Pluspunkt vom Elektroauto, sondern dazu, das kann man auch viel billiger haben und viel Kohle. Weil dann sieht man wirklich was, wenn man zu Fuß läuft, wie es halt ganz, ganz früher war. Das gibt so viel... Schön Gerede. Also lass uns doch lieber über das reden, wo es wirklich punktet, das Auto. Was ich halt finde, ist, die Motoren sind halt großartig und viel besser als alle denken. Und die Batterie ist halt scheiße wegen Reichweite, aber wenn man sich nur in einer überschaubaren Reichweite bewegt, so im Ballungsgebiet, dann finde ich das zum Beispiel richtig cool.
Ja, also wenn du in der Stadt unterwegs bist und da jetzt wirklich nicht drauf, auch da kann es dir natürlich passieren, ne? Also ich habe es auch schon gehabt, dass ich in der Stadt unterwegs gewesen bin. Es kam was Unvorhergesehenes, dass ich einen Umweg von 10 Kilometern hin und zurück machen musste und bin halt relativ geheizt. Und für die letzten 20 Kilometer wurde es dann auch wieder ein bisschen eng mit der Reichweite. Das war ganz zu Anfang. Da habe ich dann hinterher schon gedacht, so, oh, schaffst du das jetzt noch? Das kann dir natürlich passieren. So ein bisschen muss man halt das Fahren mit dem Elektroauto sich dann neu beibringen, ne, oder irgendwie neu rauskriegen. Aber das macht schon Spaß, wenn du an der Ampel stehst und neben dir steht irgendwie ein 325 oder sowas und lässt halt gehen an der Ampel und du bleibst die ganze Zeit in der Autolänge vor ihm, so bis 60.
Ja, das hab ich auf der Rallye immer gemacht. Ich habe gedacht, ja, wie Arena Reichs. Und dann bin ich halt, so wie mit dem Motorrad, habe ich mich so ganz vorne angestellt und dann halt einfach aufs Gas geben, um eben meine Zeiten einzuhalten, wenn wir halt hinten dran waren. Das meine ich ja, natürlich macht das Spaß. Es macht halt nicht lang Spaß. Es war ja auch einer dabei, der mit dem Motorrad dabei, mit einer Zero. Und es macht auch Spaß, aber dann guckst du dir das an und das Teil kostet 10.000 Euro und ist im Prinzip wie eine 250er, nur dass du wirklich so nur 60 Kilometer weit kommst und dann hört es schon wieder auf, ey. Da muss ich schon wieder verzweifeln. Ja, weil du willst ja so ein Motorrad willst du ja haben, um irgendwie so zu streunern und das kannst du einfach, nein, das kannst du einfach vergessen.
Ja gut, da kannst du einen Haken dran machen. Also mal gerade wegen einer schönen Strecke einen Umweg von 40 Kilometern fahren, das kannst du vergessen, das stimmt.
Also jetzt,
ich hatte allerdings auch schon zwei Motorradfahrer, die an der nächsten Ampel angehalten haben und meinten, was ist das für ein Auto? Das zieht ja richtig.
Entschuldigung, wenn die Motorradfahrer gegen den Leaf abgestunken haben, dann musst du, das, den nächsten sagst du erst.
Nee, abgestunken haben sie nicht, aber sie waren sichtlich beeindruckt. Da hatten sie halt einfach nicht mit gerechnet. Und der eine hatte, glaube ich, eine 750er CB, also hier die CB 750 vor, also schon etwas älteres Modell.
Aber das ist so, das ist ja auch bei Automatik so, da musst du halt dann schon zügig starten.
Ja, ich meine, du verlierst einfach keine Zeit, ne? Du verlierst weder Zeit beim Anfahren, dadurch, dass du so eine halbe Bedenksekunde verlierst, wie bei einem Benziner oder Diesel. Und
ja, oder bei Automatik.
Es bewegt sich halt sofort.
Bei Automatik ist also, du trittst aufs Gas, du machst wuh, und dann erst geht's los.
Ja. Ich war vorgestern bei Audi aus so einem Tech-Workshop und die haben da auch so verschiedenste Technologien irgendwie vorgestellt, diesen elektrischen Biturbo unter anderem. Da haben sie halt den elektrischen Verdichter zwischendurch immer ausgeschaltet, dann konnte man das Beschleunigungsverhalten mal testen, da passierte untenrum halt gar nichts. Dann haben sie den wieder eingeschaltet und dann hast du halt relativ zügig auch von unten eine Beschleunigung gehabt. Das Witzige war, also einen A1 e-tron bin ich auch gefahren, diesen Hybrid, wo der Elektromotor irgendwie bis 50 km/h komplett elektrisch unterstützt. Und die Audi-Jungs waren halt schon fast enttäuscht, als sie meinten, und wie fährt sich der 3-Liter-Biturbo und so? Ich sag, naja, nach oben raus ziemlich spektakulär, aber untenrum ist der A1 echt noch ein bisschen besser.
Ja. Vielleicht müssen wir dazu was erklären. Erst einmal, was jeder sagt, der Elektroauto, boah, wie gut der Motor ist. Nämlich, du hast ja, und das ist das Schöne, du gibst vorne ein Signal und das Signal kannst du direkt an den Elektromotor geben. Das heißt, das Ansprechverhalten ist sehr, sehr direkt und was noch dazu kommt, ist, dass der Motor ja irgendwie sein Drehmoment ab Null hat und ab dann wird es nur weniger. Und das ist halt echt cool, weil bei einem Verbrennungsmotor hast du ja immer das Drehmoment am Hinterrad, das kommt immer über viel, viel mehr Umwege. Also du nimmst ein Signal ab und dann stellst du eine Drosselklappe und dann ändert sich der Gasfluss und dann irgendwann ändert sich das Drehmoment und geht ans Hinterrad. Und selbst bei einem Rennmotor, der sehr direkt abgestimmt ist, ist es einfach nicht so direkt wie bei einem elektrischen Motor. Und das ist einfach sehr, sehr cool. Also der Dings, als wir auf der Emilia waren, der eine hat erzählt, dass er mit seinem Leaf manchmal auf die Nordschleife geht, also runter irgendwie in der Gegend. Und er hat gesagt, eine Runde geht. Dann fährt er da Nordschleife. Und ich glaube auch, dass es Spaß macht.
Also eine Runde geht schnell?
Ja, klar, der fährt da eine Runde Knallgas. Also der fährt auch wirklich, der kennt sein Auto, der fährt wirklich bis da kommt dann die Frau aus dem Cockpit und sagt, oh nein, jetzt ist, und irgendwann sagt sie, hat er erzählt, das hatte ich noch nicht, irgendwann sagt sie, jetzt ist aber wirklich Schluss und dann geht irgendwie das Auto aus. Ich weiß nicht, was sie genau sagt, aber irgendwie, es gibt so eine letzte Todesmeldung von der Frau aus dem Cockpit.
Okay.
Und so lange fährt er dann auch immer.
Das ist ja cool. Die Runde, die ich da gefahren bin, die war halt dann doch deutlich langsamer.
Ja. Naja, weißt du, du hast die 20 Kilometer. Das ist so, wie du zügig fahren kannst. So. Danach musst du halt irgendwie laden, das stimmt.
Ja, also wenn du wirklich gemächlich fährst bei diesem E-Corso, da hat, glaube ich, die Nordschleifenrunde knapp 38 oder 40 Kilometer Reichweite gezogen.
Ja, gemächlich Nordschleife.
Ja, da fuhr halt vorne einer weg und da durfte man nicht dran vorbeifahren.
Jetzt, ich möchte nochmal auf sinnvollen Einsatz vom Elektroauto zurückkommen, nämlich es gibt ja diese Fahrdienste. Die haben meistens so ein Fiat Cinquecento oder so und die fahren dann so von Tür zu Tür. Da kommt dann so eine Krankenschwester und die setzt sich dann rein mit Essen und dann fährt die 10 Meter und dann steigt sie wieder aus und trägt Essen hoch und dann kommt sie wieder runter und fährt wieder 10 Meter. Das heißt, der Motor ist die ganze Zeit in seiner Kaltlaufphase mit Anfettung und die brauchen auf diese Weise, und sie fährt fast nur erster Gang, manchmal zweiter, und dann brauchen diese, selbst in diesen kleinen Aus, brauchen die dann so 25 Liter, teilweise 30 in Extremfällen. Und das ist so ein richtig gutes Einsatzgebiet eigentlich für ein Elektroauto zum Beispiel, weil das ja dann nicht mehr braucht. Also ja. Das sind so die Sachen, so in der Stadt. Du hast ja irgendwie gesagt, hier, Das Tierheim, das wäre gut als Stadtfahrzeug fürs Tierheim so. Und habe ich mir
Ja.
gedacht, ja, genau, das ist richtig.
Ja, das war so eine Möglichkeit, mal zum Tierarzt fahren oder zur Genossenschaft und Futtersäcke holen. Also du kriegst ja schon ein bisschen was rein in das Auto, ne? Das ist jetzt ja nicht, dass da kein Kofferraum wäre. Man kriegt da eine große Hundebox rein. Die machen hier viel diese Abholfahrten vom Flughafen Paderborn zum Tierheim, wo halt irgendwelche Hunde oder Katzen aus Spanien dann sozusagen adoptiert werden. Und das kannst du mit dem Auto natürlich super machen. Danach musst du natürlich auch erstmal wieder laden, ne? Also einmal Paderborn und zurück sind so 100 Kilometer. Ich bin jetzt auch schon ein paar Mal zum Flughafen gefahren mit dem Auto. Einmal hat meine Freundin, als sie unten geraucht hat, sich gedacht, so, oh, das Netzteil leuchtet ja, das verbraucht ja Strom, das ziehe ich jetzt mal raus. Und ich kam abends nach Hause, habe den Stecker einfach vorne in die Nase gesteckt vom Neve. Der piept dann einmal, egal ob das Netzteil eingestöpselt ist oder nicht. Und bin die Treppe hochgegangen und habe nicht gesehen, dass der Stecker vom Netzteil nicht in der Steckdose drin
Aber
war.
guckst du nicht auf diese blauen Lampen vorne?
Nö.
Ich habe,
Nö,
wir hatten ja immer voll die
der piept.
Paranoia, aber wenn du nachts keinen Strom gekriegt, ich habe ja immer hier in der Leaf, wie heißt es, in dem Carving-System mich eingeloggt und geguckt, ob nicht nachts einer von den Konkurrenten mir den Stecker rausgezogen hat. Ich war voll paranoid.
Bist du nicht zum Baumarkt gefahren und hast dir ein Vorhängeschloss gekauft?
Nein, wir waren ja in abgeschlossenen Carparks, es wäre ja nur, wenn dann die Konkurrenz gewesen.
Ja, eben. Ja, aber du kannst, also mittlerweile benutze ich es fast gar nicht mehr, aber zu Anfang, ich habe mir irgendwie für einen Fünfer so das kleinste Vorhängeschloss gekauft, was es gibt im Baumarkt. Und das kannst du durch den Griff, also durch diesen Loslassknopf an dem Stecker, da ist so ein kleines Loch drin, dann ziehst du das durch und dann kannst du diesen Entriegelungsknopf nicht mehr drücken, der ist dann einfach mechanisch blockiert. Und dann kann dir auch keiner den Stecker aus der Nase ziehen. Das ist dann Low-Tech an
Ja,
High-Tech.
ist dir das schon mal passiert oder was?
Nee, bis jetzt noch nicht. Also ich lasse momentan den Stecker in Bielefeld an den Ladedosen unabgeschlossen, weil das Ladegerät selber hinter so einer Klappe versteckt ist. Das heißt, da kann dann auch keiner das Ladegerät klauen. Aber bei manchen Büchsen ist es halt so, dass du quasi dann beide Seiten rausziehen könntest und das wäre halt ein bisschen ärgerlich, wenn dir jemand das Netzteil klaut. Da schließe ich dann halt wirklich den Stecker am Auto an.
Also ich sehe nicht, wie bei der jetzigen Technologie, wie uns das irgendwie weiterbringt. Ich finde es auch schön, dass lokal emissionsfrei finde ich zum Beispiel gut. Jetzt wenn du dir überlegst in den letzten, weiß ich nicht wie viele Jahren, wenn du dir überlegst in deiner Kindheit, wie ein Stau da gerochen hat und heute, wie ein Stau da jetzt riecht, das ist einfach, das finde ich ein Fortschritt in Lebensqualität. Und genauso wäre es halt schön, wenn der Stau gar nicht mehr riecht. Nur wenn wir uns alle mit dem Leaf in Schau stellen, ist irgendwie noch nichts gewonnen.
Das ist ziemlich abgefahren. Ich habe letztes Jahr auf der Michelin Challenge Bibendum in Berlin das erste Mal im Elektrostau gestanden. Also die hatten so dieses abgesperrte Gebiet auf Tempelhof und da konnte man halt so ziemlich alles an Elektroautos da auf diesem abgesperrten Gebiet fahren, was irgendwie ging. Also ne, auch bis zum E-Boxster und diverse Teslas und ich glaube, Fisker stand da auch mit rum und so. Und irgendwann nach der Mittagspause wollten dann alle sofort fahren. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich drin saß. Was ich im Leaf oder im iMeaf oder irgendwie sowas. Nee, Quatsch, im E-Bock. Das war im E-Bock, der war offen. Und elektrisch Cabrio fahren ist schon mal generell geil, wenn du irgendwie 70 fährst und trotzdem noch Vögel zwitschern hörst. Aber da standen wir dann sozusagen zwischen 15 oder 16 Autos im Stau und du hast halt weder was gerochen noch irgendwie ein Geräusch gehört. Das war schon cool.
Der Elektrostau.
Ja.
Ja, Alex, erstmal vielen Dank.
Gerne, gerne.
Ich
Du bist
würde,
doch
ich
nicht,
habe
du
mich
bist
am
doch nicht
Anfang, ich habe
über.
dich am Anfang beneidet um irgendwie, ach ja, so schön Alltagstest lief, aber irgendwie, ich habe so viel Stress gehabt auf diese Aktion, dass ich eigentlich vergessen habe. Was ich eigentlich testen wollte, nämlich schönen Alltag fahren. Und ich glaube, das hätte mir auch mehr Spaß gemacht. Also.
Also kann ich verstehen, wenn du in so eine, aber das hast du in einem deiner Artikel ja eigentlich auch beschrieben. Das Problem war eigentlich gar nicht die Autos oder die Elektroautos, sondern die Organisation der Rallye. Also ne, wenn die nicht drüber nachdenken, dass sie mit ihrer Streckenauswahl die Leute dazu zwingen, mit 40 auf der Autobahn zu kriechen, dann haben die einfach nicht aufgepasst.
Ja, also ich
Dann
fand.
haben sie sich die Strecke einfach nicht vernünftig überlegt, weil so macht das natürlich weder Spaß noch Sinn.
Es war keine, sagen wir es mal so, es war keine Werbung für Elektroautos. Also es war sehr viel Hass auf der Straße, das stimmt.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also muss man vielleicht mal in Holland so eine Rallye machen, weil
In
das platt ist.
Holland, ja. Ja, die könnt sie gerne veranstalten. Ohne. Es ist ja, es geht ihnen ja auch um die Bilder und die Berge und so. Und ja, sollen sie alles machen.
Ich kenn einen, ich bin mit dem Leaf halt auch so ein bisschen durch Südtirol gefahren. Da ist er allerdings auf dem Autozug hingekommen. Da gab es dann doch schon einige Leute, die auch Elektroautos da in den Bergen nutzen. So, und bei einer Pension, also ich bin halt Pensionen immer angefahren, die im Verzeichnis drinstehen als elektroautofreundlich.
Ja,
Und die
das ist, weil
Steckdosen
die
und
alle so
so.
ein Herz für die Umwelt haben und die denken, sie tun was Gutes. Es ist ja auch, als sie zurückgefahren sind, habe ich eine Ladestation gesucht, der hat irgendwie eine Herberge und er hat sich eingetragen und war als irgendwie Schweizer oder Tiroler, ich weiß nicht mehr was, aber er sah mir ein bisschen schweizerisch. Also auf jeden Fall echt sehr gute Elektroinstallation im Haus gehabt, das weiß er ja immer nicht. Und dann hat er uns das Kabel gegeben und wir mussten einen Berg hochfahren, irgendwie 8 Kilometer einen Berg hoch. Und es hat uns 1 Stunde Ladezeit gekostet, nur diesen Berg hoch da. Und er hat gesagt, er hat sich vor 3 Jahren, als er sich eintragen lassen, wir sind die Ersten, die da sind. Und das wundert mich nicht, weil nur um da hochzukommen, brauchst du 1 Stunde Ladezeit. Und dann haben wir halt irgendwie so 3 Stunden
Ja, das
Mittagspause
ist.
gemacht und dann sind wir halt da wieder runtergefahren. Und weil du gesagt hast, mit rekuperieren ist auch nicht so, wie sich die Leute das immer so vorstellen. Weil die Leute denken, du kriegst ja irgendwie alles zurück. Selbst Nissan sagt es ja. Als ich bei Nissan war, das habe ich dir, glaube ich, auch schon erzählt. Bei Nissan war ich gesagt, wenn ich jetzt einen Berg hochfahre und dann wieder runterfahre und rekuperiere auf Maximum, wie viel kriege ich dann zurück? Also im Vergleich zu, ich würde in der Ebene fahren. Dann hat er gesagt, 100%. Das ist was, wo da fällt mir nichts mehr dazu ein. Das kann ja gar nicht sein.
Das kann man so nicht. Also ich sag mal so, wenn du weißt, wie es geht, dann denke ich mal, also ich habe jetzt auch hier keine, das ist eher so ein Bauchgefühl, denke ich mal, kriegst du so 70% wieder rein, wenn du langsam den Berg hochfährst und wenn du dann sehr bewusst auch wieder runter rekuperierst. Aber ich meine, du siehst ja schon, also wenn man so ein vom Leaf das Armaturenbrett gesehen hat, nach links hast du so fünf Bällchen oder so fünf weiße Kügelchen, die rekuperieren darstellen. Und nach rechts hast du irgendwie 10 oder 12, die Beschleunigung darstellen, wo Strom aus dem
Ja,
Akku rausgesaugt
es
wird.
sind
Wenn du
nie,
mit
es
zwölf
sind, es sind auch
mit
keine,
12 Kügelchen hochfährst, kannst du natürlich mit diesen fünf das nicht
ja,
wieder alles
es
reinholen.
sind auch
So.
keine, es sind auch keine 70%, niemals. Also es sind so geschätzt, wenn du so auch ein bisschen Messungen machst. Beim Tesla ist es zum Beispiel so, wenn du vom Gas gehst, rekuperiert er immer auf Maximum und beim Tesla sind es ungefähr 20%. Jetzt kann es sein, dass beim Leaf die Batterie ein bisschen mehr aufnimmt. Aber was wirklich auf der Rallye so war, wenn du die Reichweite machen musst, weißt du, wenn wir 100 Kilometer bergauf fahren und so, ist immer, dass du möglichst gar nicht rekuperiert hast, sondern das Auto ist ja
Den
recht
Schwung
schwer,
mitgenommen
dass du
hast.
die Bewegungsenergie, die im Auto drin ist, so nutzt, um zu rollen. Und nur wenn's
Ja.
wirklich sein muss, wenn du wirklich weniger Geschwindigkeit brauchst, dass du dann so ein bisschen rekuperiert hast, aber nicht auf die Bremse gegangen bist.
Ja, also um einen Berg zu finden, wo du jetzt auch wirklich voll rekuperieren kannst, also dass er die wirklich erstmal die volle Leistung rausholt, der muss schon steil sein.
Ja, es kommt ja
Also
auch
ich
auf
habe
die Batterie,
in
es kommt erst kommt auch auf die Batteriespannung an und die Batterie kann einfach auch nicht so viel aufnehmen. Du kannst jetzt einen sehr steilen, wenn du zum Beispiel einen zu steilen Berg hast, dann
Genau.
übersteigt die Energie, die du abführen musst, die Aufnahmekapazität vom Akku und
Des
so.
Akkus, ja.
Und
Also unter Idealbedingungen kannst du da eine Menge, denke ich, zurückgewinnen, aber die hast du halt meistens auf, ne, wie du schon sagst, weil du meistens die Bewegungsenergie erstmal ausnutzt und am Rollen bleiben willst. Du willst ja nicht abbremsen, weil du siehst ja, oh, da hinten geht es den Berg wieder hoch. Na, das willst du dann ja auch erstmal behalten, den Schwung.
ja, aber wenn du rekuperierst und dann wieder Gas geben musst, dann verschwendest du brutal Strom.
Ja.
das ist so was man halt in, wenn du da oben langfährst auf dem Kamm von der Hochalpenstraße am Großglockner, das ist das, was du ganz schnell rausfindest, dass wenn du da denkst, oh, ich muss jetzt rekuperieren und dann musst du Gas geben, dann merkst du das so einfach, nee, wenn ich das jetzt noch zweimal mache, dann komme ich nimmer an.
Ja, also da ist es dann oft schlauer, wirklich auf N zu stellen und das Auto einfach rollen zu lassen. Das macht schon Spaß. Also irgendwann versuchst du halt alles irgendwie da rauszuholen und ja, denkst halt immer nur so von Kurve zu Kurve, wo kann ich jetzt
Ja, das wird
am
natürlich
besten noch
macht
was.
Spaß. Weißt du, es gibt ja auch diese Spritspar-Hitlisten, die sich im Web treffen und irgendwie da sich betteln, wer am wenigsten verbraucht. Natürlich macht Spaß. Würde aber mehr Spaß machen, wenn du einen größeren Akku hattest, weil dann der hat ja
Ja.
der misst ja auch die Energiemenge, die er verbraucht. Du kannst sie anzeigen lassen. Dann gibt es ja weltweite Hitlisten in diesem Carving-System. Du magst dieses Carving-System nicht, habe ich das Gefühl.
Bitte?
Hast du da mal ein bisschen rumgekrabbelt in diesem Carving-System? Das ist echt
Ich
lustig.
habe da mal ein bisschen mit rumgespielt, als ich aber gemerkt habe, dass ich keine 5000 Bäumchen oder Eco-Trees im Monat gesammelt kriege, war meine Motivation, da jetzt wirklich mitzumischen, auch wieder weg.
Ja,
Und da ist hier im
das Beste ist, also das wissen ja die Leute. Man kann sich dann so Text-to-Speech anzeigen lassen. Oh, sie haben
Ja.
so und so viel Schofer. Dieser Wert ist gut. Und dann sagt sie, aber in Nordamerika hat jemand ein Zehntel verbraucht. Der ist viel besser. Und das hört man
Hinterher.
jedes Mal. Das ist auch immer derselbe Typ. Der schiebt irgendwie das Auto einen Berg hoch und rollt es runter. Keine Ahnung. Und dann kriegst du immer das und denkst, oh.
Ja, ich glaube, da gibt es einfach ein paar Leute, die tierisch drauf abfahren, in dieser Eco-Tree-Statistik möglichst ja, weit oben zu stehen. Ich überlege auch gerade, was sie immer sagt. Also die Text-to-Speech-Stimme hat so einen leichten Sprachfehler. Sie sagt, glaube ich, immer, oder es hört sich immer an, als würde sie sagen, Eco-Trees häuteten. Oder es wurden so und so viele Eco-Trees gehäutet und eigentlich meint sie damit gerettet. Aber dieses gerettet kriegt sie halt nicht so ganz sauber raus.
Ich weiß nicht, was ich. ich
Ach, Gamification ist schon eine
ja,
feine Sache,
Gamification
aber das
ist eine
kann man
falsche
noch.
Sache. Man muss dazu sagen, die Eco-Trees ist eine arbitäre Einheit, die hat Nissan einfach erfunden. Und dann kann man halt, wie bei jedem Spiel, es gibt halt einfach eine Einheit, die hat jemand festgelegt und erfunden. Und dann kann man halt irgendwie sich mit anderen Leuten battlen weltweit.
Ja.
Und sich dann sagen lassen, dass man nicht gut genug ist, wenn man möchte. Aber die anderen Sachen, Fanlock-in ins Carwings und so, ich finde die echt gut. Also jetzt hier, im Nissan ist eine SIM-Karte drin und die Verbindung zu halt Nissan und man kann das Auto jederzeit anrufen vom Smartphone aus oder von einer Webanwendung aus und dann verrät es einem den Akkuzustand und man kann die Klimaanlage einschalten und man kann Routen hinschicken und so weiter und das ist echt praktisch.
Das ist schon ganz cool, ja. Das ist auch immer so ein Aha-Effekt, wenn man das irgendwelchen anderen Leuten vorführt und sagt, hier kannst du direkt gucken, wie viel jetzt noch im Akku drin ist und so. Das ist schon eine coole Sache. Ich finde, da könnte man noch ein bisschen mehr irgendwie reinpacken. Sowas wie Licht anmachen und ausmachen oder.
Licht anmachen. Wieso denn?
Damit ich sehe, wo mein Auto steht.
Ach so.
Ja, manchmal ist ja der Schlüssel, wenn du da draufklickst, um den auf und zu zu machen, oder ne, du willst halt einfach nur sehen, okay, wo steht denn die Karre jetzt gerade, wenn du auf irgendeinem Parkplatz abgestellt hast, der zuerst leer war und dann kommst du wieder hin und dann ist er
Ja,
voll.
okay, aber beim Nissan Leaf, den hat ja sonst eh keiner. Das findet man schon. Also wenn du jetzt sagen willst, ein
Ja.
Golf, alle silberner Golf,
Ja,
schon
genau.
schwieriger.
Weißer oder silberner Golf auf dem Supermarktparkplatz, ganz
Der
ewig.
Fahrer des silbernen Golfs, kommen Sie bitte schnell. Ihr Haus brennt. Ihr Wagen
Ja.
brennt.
Ja, dann siehst du es aber auch, wo er steht.
Also das war, als wir klein waren, war das ein beliebter Witz. Du hast irgendwie diese Ansage gemacht, um Leute schreiend nach draußen zu locken und dann zu merken, dass doch
Ja.
nichts brennt.
Das wiederum, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Da habe ich mir, was die Autos angeht, also noch nicht so wirklich schlau gemacht, wie die abgesichert sind, aber hast du mal gesehen, wie ein Lithium-Ionen-Akku brennt.
Ja.
Das ist kein Spaß.
Also vor
Es gibt
allem hier die
es
nächste Generation, die jetzt ja kommen soll, sind Lithium-Polymer-Akkus und die sind noch wesentlich empfindlicher. Und die brennen, ein Lithium-Ionen-Akku, der brennt nicht so schnell, da muss schon einiges passieren, aber ein Lithium-Polymer-Akku, der brennt, wenn du ihn falsch behandelst. Das ist eine ziemliche Zicke. Und
Es
das
gibt
wird
ein
spannend.
wunderbares Video, ich glaube, das ist ein Schulungsvideo von United Airlines. Also wo Kabinenpersonal geschult wird, was mit brennenden Notebook-Akkus zu tun ist im Flugzeug.
Ja, also kein Wasser drauf.
Doch, Wasser drauf, ja. Weil die einzige Chance, die du hast bei den Dingern, ist, sie zu kühlen. Du kannst sie nicht wirklich löschen, sondern du kriegst sie dadurch erstmal in den Griff, dadurch, dass du sie kühlst. Also von daher halt so viel Wasser drauf wie
Ach
möglich,
so.
damit du die Hitze rauskriegst. Eis funktioniert nicht so gut. Also wirklich Wasser. Und weißt du, wo du sie hin tun sollst?
Weiß ich nicht, rauswerfen.
Der einzige sichere Ort sozusagen im Flugzeug für brennende Akkus ist der Backofen, wo das Essen warm gemacht wird. Weil theoretisch können die eine so große Hitze entwickeln, dass sie sich durch die Hülle brennen.
Ja.
Im schlimmsten Fall.
Lithium ist ja ziemlich dick. Es hat die Leute, was am schlimmsten ist, ist diese Umweltfuzis, die haben ungefähr so viel Ahnung wie Nissan selber von der Materie. Und dann hat einer gesagt, oh, du findest Akku, du sagst, Akkus sind so aggressiv und ich war bei einem Akkuhersteller und dann hatte ich den Elektrolyten getrunken. So, jetzt kommst du. Und da habe ich mir gedacht, ich trinke jeden Tag Elektrolyten, wenn ich Apfelsaft trinke. Das ist auch ein
Genau.
Elektrolyt. Ich habe gesagt, er darf gerne hier vorbeikommen und so einen Löffel Lithium essen und ich filme das dann. So, also hier Kinder, nicht machen, ne? Lithium ist, selbst wenn ihr es findet, das ist nicht lecker, aber so, das ist halt, das ist schon aggressiv. Das habe ich auch hier, die Probleme mit dem Lithium-Luftakku, die da noch zu lösen sind, wo sich dann Lithiumperoxid bildet an der Elektrode.
Das sind auch die Dinger, die jetzt nicht so lange halten, oder? Die zum Luftakkus.
Also bis
Die sind
jetzt
nicht.
gibt es ja nur Versuchsträger und bis jetzt genau
Ah.
halten die nicht so lange, weil einfach die Probleme halt noch nicht gelöst sind.
Ja.
Ja, Alex,
Es bleibt
erstmal,
spannend.
jetzt habe ich wieder ein bisschen festgequatscht. Trotzdem mal vielen Dank.
Gerne, gerne. It's a podcast, Baby. Da darf man sich mal
Da darf man
festquatschen.
sich festquatschen. Ja, ich gucke ja gerade für dich auf die Uhr, weil du gesagt hast, du hast um 11 einen Termin.
Ganz kurz. Leaf, da wollte ich gleich noch ein Posting zu schreiben. Leaf und Katzen, Freunde müssen aufpassen, weil Katzen lieben es, in dieses Auto reinzuklettern, weil es halt nicht riecht und keinen Krach macht und die sich dann nicht vorerschrecken. Und ich jage ständig ein oder zwei unserer Hofkatzen aus dem Motorraum raus, weil die da reinkrabbeln, sich da reinsetzen. Und ich habe schon gehabt, dass ich ein Stück rückwärts gefahren bin und dann sind erst die Katzen rausgekommen.
Aber das Gute ist, im Motorraum sind ja keine beweglichen Teile.
Richtig. Ja gut, es ist ja blöd, wenn man 10 Kilometer fährt und dann merkt die Katze erst, oh, wo bin ich denn jetzt?
Wir hatten mal was ganz anderes, nämlich bei uns haben die Katzen das früher gemacht. Bei Motorfahrzeugen, weil der Motor noch schön warm ist, sind die da rein in den Motorraum und haben sich da hingelegt, weil es schön warm war. Und dann einmal hat eine Katze, die war halt ein bisschen dumm, oder ist eingeschlafen und dann ist der gekommen. Der Besitzer und hat den Motor angeschaltet und es war irgendwie so ein Motor, wo gleich irgendwie so ein Gebläse an. Und dann hat es irgendwie die Katze so halb rasiert mit diesem Gebläse. Also sie hat nicht geblutet, aber es hat ihr echt fetzen Fell abgerissen. Und dann ist sie da rausgekommen und alle haben sich furchtbar erschreckt, vor allem natürlich die Katze, weil die hat ja geschlafen und dann wird sie rasiert.
Natürlich.
Und das kann ihr zum Beispiel nicht passieren.
Eben, das kann da nicht passieren. Das ist wohl richtig.
Ein
Man muss ja
Fortschritt
nur
für die
aufpassen, sie.
Katzenwelt.
Ja, eben. Alles klar.
Okay, dann viel Spaß heute. Viel Spaß weiterhin mit dem Leaf und vielleicht werde ich ihn mir nochmal anschauen und wirklich eine Stadtfahrt nochmal machen. Das war nämlich das, wie ich überhaupt erst dazu gekommen bin, den Leaf zu mögen. Bin ich einmal um den
Ich
Kölner
habe
Dom gefahren.
ja, ich hab's wirklich erst so richtig zu schätzen gelernt, als ich es in gewohnter Umgebung gefahren bin, wo ich dann auch Vergleiche hatte und wo ich dann auch sagen könnte, okay, hier fährst du jetzt mit deinem eigenen Auto so. Und ne, da, wo man sich auskennt, weiß man auch, wie man da fahren muss, damit sozusagen die Reichweite maximal reicht. Alles andere ist halt immer eine Überraschung. Ne? Du weißt nie, wann welcher Berg kommt und so.
Ja, brauche ich in meinem
Jo.
Leben nicht. Okay,
Alles klar.
bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Jetzt habe ich versucht, den Alex ein bisschen drauf anzuspitzen auf ein paar Themen. Hat aber nicht geklappt, die werde ich gleich besprechen. Der Alexander Karl, Probefahrer ist sein Twitter-Spitzname, der macht so Aktionen für Unternehmen, so damit Leute drüber reden können. Also sein Claim ist, ich bringe sie ins Gespräch oder ich bringe ihr Unternehmen ins Gespräch. Und unter anderem deshalb fährt er auch Nissan Leaf. Das ist aber auch ein gutes Beispiel. Ich glaube auch nicht, dass er für seine Wohnung jetzt wirklich selber einen gekauft hätte, weil das ist völlig sinnlos. Dann wollte ich noch drauf eingehen auf die Batterietechnik. Das Tragische an den Autos ist wirklich, dass die Batterien scheiße sind Und man könnte ja sagen, in 5 Jahren ist das vorbei, ist es aber nicht, sondern es ist keine wirkliche Ablösetechnologie in Aussicht, also auch nicht am Horizont. Das nächste, was jetzt kommen wird, wo manche so ein bisschen sich darauf freuen oder darauf hoffen von so Prototypenbauern, sind Lithium-Polymer-Varianten, wobei man dazu sagen muss, wer das aus dem Modellbau kennt, diese Batterien sind halt empfindlicher in Sachen Temperatur und chemische Reaktionsfähigkeit als Lithium-Ionen-Akkus. Aber mit solchen Technologien kriegt man eine höhere Energiedichte hin und auch eine höhere Leistungsabgabe pro Zeiteinheit. Das heißt, man kann besser rekuperieren und man kann auch besser beschleunigen aus einer Batterie mit weniger Zellen. Die großen Sprünge sind dann allerdings Lithium-Luft- und Fluorid-Ionen-Akkus. Lithium-Luft ist in letzter Zeit oft im Gespräch gewesen. Bei Lithium-Luft geht es darum, das Problem dabei ist, an einer Elektrode reagiert Lithium mit Sauerstoff. Das ist meistens aus Luft, deshalb der Name. Es gibt auch Varianten für maritime Anwendungen, wo es mit Wasser reagiert. Und dabei bildet sich Lithiumperoxid. Das ist eine Reaktion, die muss man erstmal unter Kontrolle bringen, weil das ist sehr aggressiv und man möchte ja nicht, dass die Elektrode korrodiert und vor allem für einen Akku muss diese Reaktion ja rückgängig gemacht werden. Also das ist ein Haufen Arbeit und bis jetzt sind die Ergebnisse, naja, so mittelmäßig. Dann gibt es noch die Fluorid-Ionen-Akku, das ist vom Karlsruher Institut für Technologie, das KIT. Und die Testbatterie sieht so aus wie so ein schmutziger Schneeball, hat der Dr. Fichtner mir gesagt, mit dem ich dort gesprochen habe. Da sind die verschiedenen Bauteile des Akkus einfach in Pulverform gemischt. Und die höhere Energiedichte beim Fluorid-Ionen-Akku resultiert daraus, dass die Ladungsträger kompakter untergebracht werden können. Das Problem allerdings dort ist, dass sich eine Volumenänderung bei den Ladezuständen ergibt. Das heißt, er lädt und dann gibt es eine Volumenänderung an einem bestimmten Punkt und dadurch werden die feinen Leiterbahnen aufgebrochen, die eigentlich für den Stromfluss zur Abnehmerelektrode sorgen sollen in diesem Pulvermatsch. Und dann gibt es bei beiden Verfahren halt noch den Nachteil, dass bis jetzt nur sehr langsam geladen werden kann und dass dabei das meiste an Abwärme verloren geht. Also beim Kit sind es ungefähr 60, 70%, die einfach als Wärme verpuffen. Das heißt, es ist nicht absehbar, dass sich da irgendwas Besseres tut, was schade ist, weil es gibt durchaus einen Markt für Elektrofahrzeuge. Vielleicht wäre auch das Erste, was man machen soll, einfach eine billige Batterie bauen, damit man den städtischen Raum abdecken kann, so wie es früher ja schon oft passiert ist, dass man einfach diese 80%, die einfach kurze Fahrten sind, einfach abdeckt mit einer billigen Batterietechnologie und beim Rest guckt man dann mal. Atomkraft. Die Schnellladestation, das CHAdeMO-Verfahren vom Nissan Leaf, was wir kurz angeschnitten haben im Gespräch mit dem Alex, das ist ein Gleichstrom-Ladeverfahren. Und zwar wird es gepusht in Japan von TEPCO, von den Bösen quasi. Die Firma hat auch in Japan so mittlerweile 2012 über 1200 Schnellladestationen schon aufgestellt. Also die stellt die wirklich in massivem Tempo auf, um eben da Strom verkaufen zu können, weil so ein Elektroauto braucht sehr viel Strom. Und das ist ein Gleichstrom-Starkstrom-Ladesystem. Also man braucht da wirklich Power. Die jetzigen Ausbaustufen haben so 50 Kilowatt, die sie leisten. Und es ist halt ein Master-Slave-System, bei dem das Auto der Master ist. Das heißt, das Auto geht hin und sagt, diese Strommenge bitte, liebe Station. Und dabei geht es halt davon aus, welche Strommenge gerade ideal als Ladezustand ist. Jetzt jeder, der ein bisschen vielleicht in seiner Jugend ein bisschen rumgehackt hat, wird jetzt schon großartige Missbrauchsmöglichkeiten sehen, die man mit einem schönen Stecker machen kann, der einfach verhandelt, dass die Station mal 50 Kilowatt für ein bisschen Lichtbogenschweißen hergeben soll. Wir werden sehen. Bitte schreibt mir, wenn ihr gute Ideen habt. Und schließlich noch der Punkt Mit der Herstellung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man ein Fahrzeug herstellt, braucht man eine enorme Menge an Ressourcen. Und das ist bei modernen Autos nicht besser geworden, sondern schlimmer durch die großzügige Verwendung von Aluminium. Aluminium braucht riesige Mengen Strom. Also es gibt oft, dass Wasserkraftwerke aufgestellt werden und in Betrieb genommen werden, deren einziger Zweck es ist, Strom für die Aluminiumverhüttung herzustellen. Es hat vor einiger Zeit in China ein riesiges Staudammprojekt gegeben, wo sie natürlich Dörfer überflutet haben und Wälder und was weiß ich, wie viel geschützte Rehearten da vernichtet haben. Und dann haben Leute gesagt, ja, aber wenigstens haben sie dann Strom aus sauberer Wasserkraft. Das ist Quatsch, weil von diesem Kraftwerk wird fast alles nur für die Aluminiumverhüttung verwendet. Das ist extrem energieaufwendig. Und der insgesamte Ressourcenverbrauch bei einem Auto ist so hoch, dass über die Lebenszeit der Verbrauch an Treibstoff und Schmierstoffe niemals das Niveau erreicht, das bei der Herstellung generiert wird. Und deshalb, wenn man der Umwelt was Gutes tun will, fährt man eben ein Auto, solange wie es geht. Und dann ersetzt man es. Wenn man ein altes Auto durch ein neues ersetzt, nur weil es 10 Liter weniger verbraucht, dann tut man im Prinzip der Umwelt keinen Gefallen. Jetzt komme ich zum Punkt, bei Elektroautos ist das nicht besser. Es gibt weniger Teile im Motor, das stimmt, aber der Akku zum Beispiel braucht auch eine riesige Menge an Energie für die Herstellung, diese riesigen Akkupacks, die da drin sind. Und deshalb ist es, wenn wir einfach jetzt alles so machen wie bisher, nur mit Akkus, dann, ja, wie ich es vorhin gesagt habe, dann sind wir nicht wirklich weitergekommen. Und als wir das Mikrofon ausgestellt haben, haben wir uns noch ein bisschen über gesellschaftliche Änderungen unterhalten. Und da geht es zum Beispiel darum, mal das aufzubrechen, was in den 30ern passiert ist. In den 30er Jahren war die autofreundliche Stadt war so das Ziel. Das Auto war etabliert und wir können jetzt überall hinfahren, wir haben die Technologie. Und dann hat es auf so Modelle gegeben, wo die Leute so Städteplaner was vorgeschlagen haben. Und da waren riesige Städte mit 6- und 8-spurigen Autobahnen und die waren in Funktionseinheiten unterteilt. Hier wohnt man, hier kauft man ein, hier arbeitet man. Und das kommt jetzt bestimmt allen bekannt vor, weil dieses Modell hat sich durchgesetzt. Es ist aber heute so, dass man das wieder in Frage stellt, weil es einfach ein riesiger Ressourcenverbrauch ist, das aufrechtzuerhalten und es gar nicht so viel wirklich an Lebensqualität dazu gebracht hat. Weil die ganze Zeit, in der man im Auto sitzt, in der ist nicht viel gewonnen. Sonst müsste ich diesen Podcast hier ja nicht machen, um euch zuzuschwallen. Und da gibt es einige Versuche wieder lokaler zu leben. Also, dass man wirklich rausgehen kann, zu Fuß zum Bäcker gehen kann, zu Fuß in die Kneipe gehen kann. Das habe ich auch mit dem Alex vorhin gehabt. Er hat gesagt, seit er da rausgezogen ist, also er wohnt so 10 Minuten Autofahrweg außerhalb von der Stadt, die es nicht gibt, von Bielefeld. Und da ist es halt so, dass es keinen Sinn mehr macht, irgendwie in eine Kneipe zu gehen, weil die Öffis kann man vergessen. Das ist halt leider so, das ist bei mir auch so. Und mit dem Auto fahren und nichts trinken, Cola trinken kann ich auch zu Hause. Und deshalb gibt es eh wieder Entwicklung. Das ist interessanterweise, wird sich das ein bisschen von Slums abgeguckt. Da wird geguckt, oh, wie leben die Leute heute in den Slums? Ah ja, da drüben, da ist der Hassan, der verkauft irgendwie koscher geschlachtetes Fischmaterial. Gibt's gar nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Und da drüben wird gearbeitet und dort drüben wohne ich. Und dann wird hin und her gelaufen. Und das Ganze halt dann noch mit Abwassersystem und Elektrizität und so, das kriegt man ja hin. Und dann braucht man viel weniger Autos und hat aber trotzdem mehr Lebensqualität. Und für das Lokale, durch die Stadt fahren und Lieferdienst und so, ist das Elektroauto geeignet, wie man in der Suppentriesel sieht. Und dazu ist halt elektrische Infrastruktur nötig. Und dazu bin ich zur ENBW gegangen, um mich mit der zu unterhalten. Und ich möchte gleich vorher was vorwegschicken. Der Kollege Gernot hat mir sein Redaktionsdiktiergerät geliehen dafür. Und das ist leider scheiße. Ich entschuldige mich vorher und nachher gleich nochmal. Da müssen wir jetzt durch.
So, wir sind hier bei der ENBW Stuttgart.
Und hier ist jemand, der kennt sich mit Elektromobilität aus.
Mein Name ist Lars Walch aus dem Bereich Forschung und Innovation der NBW und ich bin hier Projektleiter für Elektromobilität. Ja.
Jetzt hatten wir es gerade von diesen Fahrrädern schon. Erzähl uns mal von dem Projekt mit diesen Elmoto E-Bikes, das ihr in Stuttgart gefahren habt.
Genau, unser Projekt mit den NBW E-Bikes war im Rahmen der Modellregion Stuttgart, lief bis Ende letzten Jahres, ein Feldtest, der ein Jahr lang gelaufen ist. Wir haben die Fahrzeuge damals dann an interessierte Nutzer rausgegeben, man konnte sich da bewerben, das haben auch 3000 Leute gemacht, also es war eine deutliche Nachfrage nach diesen 500, die wir dann auch an Privatpersonen rausgegeben haben. Die haben zusammen über 1 Million Kilometer abgespult in diesem einen Jahr und uns regelmäßig auch immer wieder Feedback darüber gegeben, wie das Ganze genutzt wird, wo sie was noch gern verbessert haben würden. Also wir waren sehr, sehr dicht dran.
Was war das typisches Feedback?
Das ging insbesondere darum, wo sie gern Ladestationen hätten. Also das war ja auch das, was uns interessiert hat. Also wo ist es sinnvoll, wo ist es interessant, Infrastruktur aufzubauen. Aber die ganz klare Erkenntnis war, dass, ich sage jetzt mal, 95% der Ladevorgänge waren zu Hause. Das ist auch für uns eine beruhigende Erkenntnis. Also überwiegend wird das Laden von Elektrofahrzeugen bei Privatpersonen dann doch zu Hause sein. Aber wir konnten daraus schon ableiten, wo macht es Sinn, wo wird häufig auch dann nachgefragt, dass entsprechende Infrastruktur bereitsteht. Und ja, wir konnten einfach auch direkt mitbekommen, weil wir hatten da extra auch ein Elektronautenportal. Also die Nutzer der E-Bikes haben wir Elektronauten genannt und hatten extra für die auch ein Portal eingerichtet, bei dem sie sich austauschen konnten, uns Feedback geben konnten und darüber konnten wir auch feststellen, wenn es irgendwo mal technische Probleme gab, immerhin war es ein Forschungsprojekt, also es ging ja auch darum festzustellen, wo gibt es vielleicht noch technische Herausforderungen in so einem jungen Produkt und das war schon wirklich sehr spannend. Ja, wie gesagt, über 1 Million Kilometer, ich glaube so viele Testkilometer hat sonst keiner mit einem Elektro-Zweirad absolviert. Und ja, das war so der größte Feldtest in Deutschland mit Elektrofahrzeugen zu dieser Zeit und ist für uns eine wichtige Voraussetzung jetzt auch für neue Projekte, die wir gerade angehen, insbesondere mit Ausblick auf das jetzt anlaufende Schaufenster Elektromobilität hier in Stuttgart.
Jetzt habe ich eine Frage zu, also das Elmoto, muss man sagen, ist ein Kleinkraftrad, sehr futuristisches, elektrisches und die von der NBW, die haben noch zwei Satteltaschen. Jetzt für ein Auto ist das halt ein bisschen anders. Also in der Straße, wo ich bin, gibt es Elmotos, gab es Elmotos während des Tests und jetzt gibt es immer noch einen, der ein Ex-NBW-Fahrzeug fährt. Und ich habe auch kein Auto, weil es einfach aus verschiedenen Gründen. Und eins davon ist Ladeinfrastruktur. Bei so einem kleinen fahrradartigen Fahrzeug kann man es zu einer Steckdose bugsieren. Und bei einem Auto muss man unten an der Straße irgendwo Strom haben. Und das ist so ein Leistungselektronikhersteller gesagt hat. Es gibt so ein Henne-Ei-Problem. Nämlich, die Autohersteller sagen, ja, baut erstmal über Ladestationen hin. Und dann wollen die Leute auch die Autos haben und er hat halt als Führer gesagt, ja, die sollen halt erstmal Autos bauen und dann lohnt sich auch die Ladestationen zu bauen. Das würde sich für die NBW jetzt zum Beispiel lohnen, erstmal in Vorleistung zu gehen und Ladestationen in die Straßen unten zu machen.
Also da muss man schon sagen, da stehen wir schon noch irgendwo am Anfang von einem Prozess. Quasi wir forschen jetzt in Projekten dran, wie muss eine Infrastruktur überhaupt aufgebaut sein, technisch und auch was ist notwendig, wo macht sie Sinn. Ich sage es mal, für den Hochlauf der Fahrzeuge sind letzten Endes die Anbieter von Fahrzeugen mit tollen Produkten zuständig und natürlich dann die Kunden diese nachfragen müssen. Das Henne-Ei-Problem wird gerne ein bisschen überstrapaziert. Im Grunde geht es aber darum, dass die Fahrzeuge erstmal bereitstehen müssen. Ich möchte es auch nicht jetzt sozusagen dann den Ball der Automobilindustrie zuschieben. Aber im Grunde ist es schon so, die Erfahrung zeigt, nicht nur bei unserem Projekt, auch bei anderen Projekten, mit denen wir uns auch austauschen, es wird überwiegend zu Hause geladen. Und ist auch sicherlich eine berechtigte Einschätzung, dass sich keiner ein Elektroauto anschaffen würde als Privatperson, wenn er nicht zu Hause laden kann.
Ja, das ist gerade meine Frage. Nämlich, es ist so, also in der Stadt, mit auch bei den kleineren Akkufahrzeugen, ist es halt so, dass es eigentlich sich anbieten würde, aber dass es oft halt so ist, also bei mir in der Straße ist es so, ich wohne in so einem Tal unter dem Fernsehturm und dann geht es wirklich steil eine Treppe hoch. Also mit einer Elektro-Enduro könnte ich da die Treppe hochfahren und irgendwo vom Balkon ein Kabel und so, das würde alles gehen, aber mit dem Auto nicht. Und unten an der Straße gibt es keinen Strom. Das heißt, ich könnte in die Stadt fahren und an der ENBW-Ladestation laden, aber das brauche ich gar nicht anfangen, weil ich muss ja da 5 Stunden stehen, um einen großen Akku voll zu haben. Jetzt beim Nissan Leaf zum Beispiel sind es 5 Stunden mit seiner 16 Ampere Ladung. Und das ist so, wenn man selber Strom hat, dann ist man meistens so am Stadtrand so ein bisschen. Und das ist so die Zone, ja. wo die Leute, wo es dann wirklich jetzt gerade sinnvoll macht. Aber was ich mich halt gefragt habe, lohnt sich es als Energieanbieter zu sagen, wir weiten diese Zone aus, um dann mehr Strom zu verkaufen?
Also heute würde ich sagen, es lohnt sich noch nicht. Also es ist einfach so, eine Ladestation und alles, was dazugehört, bis sie auf der Straße ist oder auf dem Boden steht mit Tiefbau, ist recht teuer. Rein über einen Verkauf von Strom lässt sich sowas niemals refinanzieren. Da braucht es wirklich auch dann, ich sage es mal, ein partnerschaftliches Vorgehen mit Kommunen, mit der Landesregierung beispielsweise. Haben wir jetzt dann auch gerade einen großen Rollout von Infrastruktur im Rahmen vom Schaufenster Elektromobilität geplant. Also es geht im Moment wirklich nur mit Unterstützung. Also rein wettbewerblich mit dem Verkauf von Strom lässt sich sowas nicht refinanzieren. Insofern ist es auch nicht im Moment nicht absehbar, dass damit zu sagen, ab einer gewissen Stückzahl an Fahrzeugen lohnt es sich. Das sind Dinge, die wir jetzt wirklich erstmal lernen müssen.
Es gibt in Japan die große Energiekonzerne, die TEPCOs, die haben über 1000 von den Schnellladestationen aufgestellt. Wahrscheinlich auch regierungsmitfinanziert. Aber die müssen dann neue Kabel legen. Können Sie mal kurz den Leuten erklären, die sich mit Elektrik nicht so gut auskennen, wieso man für diese Starkstromladestellen, was man da machen müsste, wenn man wirklich viele davon im Stadtgebiet haben wollte?
Gut, also erstmal auch da muss man jetzt noch stärker aussagen, den Markt dafür gibt es schlichtweg noch nicht. Also es gibt noch nicht die Elektroautos, die schnellladefähig sind. Es gibt zwar erste Autos, gerade Fernost, Sie haben es gesagt. Und Shademo ist ein reiner DC, also Gleichstrom-basierter Schnellladestandard, der sich als erster Standard tatsächlich auch etabliert hat in Asien. In Europa setzen insbesondere die Autohersteller dagegen auf, ich sage es mal, einen konkurrierenden Standard, den sogenannten Combo-Plug oder Combo-Stecker, der in einem Stecker dann tatsächlich auch AC und DC, also Wechselstrom und Gleichstromladen, ermöglichen soll. Also das soll im Alltag dann letzten Endes für Nutzer auch mehr Flexibilität bringen. Aber auch da steht man noch recht am Anfang. Grundsätzlich ist es so, wir können als Energieversorger jede Art von Leistung und also Stromstärke, Spannung bieten. Das ist nicht das Problem. Technisch ist es überhaupt kein Problem. Aber es macht natürlich, ich sage jetzt mal, auch aufwendigere Lösungen notwendig. Das fängt an von dickeren Kabeln bis hin zur Kühlung von einer Ladestation, weil mit so hohen Leistungen immer auch Wärmeverluste verbunden sind.
Also müssen Sie zum Beispiel jetzt in einem Wohngebiet, müssen Sie größere Kabelquerschnitte reinverlegen oder ist das schon so, dass man da so ein paar Hochleistungen sieht? Wie viel ziehen die? 11 Kilowatt oder so?
Die Chandemo-Station? Ja, das ist 50, 60 Kilowatt. Okay. Größenordnung.
Okay.
Und die Fantasien sind nach oben da unbegrenzt, ich sag's mal so. Also das geht bis hin zu, dass man neben so eine Tankstelle, weil das ist dann wirklich eher die Situation eher in Richtung, man hat nicht an jeder Laterne oder an jeder Ecke eine Ladestation, sondern man hat eher sowas Gebündeltes, eine Struktur ähnlich wie Tankstellen. Da wird man dann auch mehrere Zapfsäulen sozusagen dann wieder brauchen, dass man dort auch dann ein Trafohäuschen braucht. Also es ist eine ganz andere Struktur, die da notwendig wird. Und ja, ich sage, das stehen wir wirklich noch am Anfang. Ich persönlich glaube an die Schnellladung in Zukunft, weil es einfach gewissen Charme hat, in kurzer Zeit wieder genug Saft für die nächsten 100, 200 Kilometer zu bekommen und damit auch eher in so eine Situation zu kommen, dass man tankt, wie man es heute auch kennt, und weniger, dass man parkt, um halt über 8 Stunden dann den Akku vollzuladen.
Also ich bin jetzt sehr weit Elektroauto gefahren und was man sagen muss, die Motoren waren nie das Problem, aber die Akkus sind immer noch schlecht. Man muss sagen, schlecht. Und was ist Ihre Hoffnung in Sachen Akkuentwicklung?
Ja, die Hoffnung ist natürlich, dass alles besser wird, klar. Also, dass die sogenannte Energiedichte jetzt deutlich auch steigt und umgekehrt dann auch der Preis pro Kilowattstunde wird der oft gerechnet, dann sinkt. Signale dafür sind da, aber es ist schon noch ein Weg. Und ja, wir sind kein Hersteller von Autos oder von Akkus. Wir können es nur beobachten. Die Hoffnung ist schon, dass es wenn es dann wirklich mal in Stückzahlen geht, momentan bereitet sich der Markt ja gerade vor, aber wenn dann in 1, 2, 3 Jahren auch Stückzahlen produziert werden, dass dann hier Fortschritte sichtbar sind, die einfach für den Kunden auch einen deutlich günstigeren Einstieg ermöglichen und längere, größere Reichweiten. Aber heute ist es, gebe ich Ihnen recht, die wollen nicht kalt, die wollen nicht warm, die wollen nicht ganz leer, die wollen nicht ganz voll.
Ja,
Also,
und die wollen nicht weit.
ja, und sie wollen nicht weit, ja.
Ja, was gut funktioniert in Stuttgart, ja seit längerer Zeit die Post mit ihren Fahrrädern mit Vorderradantrieb, wo die Briefe draufdrücken und diese E-Bikes, da gibt es hier auch gleich im Sekt Bosch, die den nach Meinung vieler, nicht nur meiner Meinung, den besten Antrieb machen für diese E-Bikes, inklusive Akkupack und Motoren. Das ist halt so eine Form von Elektromobilität, die heute schon funktioniert und die richtig gut. Jeder, der es ausprobiert, findet es total gut. Und da ist es nämlich so, dann kann man den Akku rausziehen, weil er klein ist, und oben in der Wohnung laden. Und das kann dann wirklich jeder machen. Kennen Sie das? Was ist Ihre Meinung dazu?
Ja, also wir sind ja auch den Weg über die Zweirad-Elektromobilität gegangen als Einstieg, weil wir denken auch, dass darüber der Einstieg erfolgen kann. Einfach weil es, ich sage es mal, die finanzielle Hemmschwelle noch einfach geringer ist für den Nutzer und ein Blick nach Asien zeigt, da gibt es Millionen von Elektro-Zweirädern, ein Trend, der in Europa noch gar nicht richtig angekommen ist. Also da können wir erwarten, dass es hier wirklich einen Schub gibt, der dann sicherlich auch die Vierrad-Elektromobilität mitnimmt.
Ich habe es vorhin Ihren Kollegen schon gefragt. Wenn jemand jetzt, ich habe jetzt ein Elektrofahrzeug, also bei den Fahrrädern ist das weniger so, aber jemand, der sich eine El-Moto kauft oder der sich gar ein elektrisches, batterieelektrisches Auto kauft, der möchte ja dann wissen, okay, ich habe jetzt ein elektrisches Auto und jetzt möchte ich Strom aus Windrädern zum Beispiel so. Erklären Sie doch mal, ich bin jetzt Elektroautofahrer und ich gehe zu Ihnen bewähren, ich möchte gern nur Strom aus Windrädern und Solarkraft. Woher weiß ich, dass ich das kriege?
Also wir haben uns quasi selbst dazu verpflichtet, dass wir alle unsere Ladestationen mit 100% Grünstrom, Ökostrom versorgen. Das ist in Baden-Württemberg bei uns überwiegend, nee, es ist sogar 100% aus Wasserkraft.
Haben Sie, wo sind da die Wasserkraftwerke hier?
Also wir haben das größte in Rheinfelden, das ist meines Wissens auch, ich sage es mal momentan, so Europas größte Baustelle zur Wasserkraft, also wo nochmal entsprechend nachgerüstet wird. Also wir sind da sehr aktiv. Weiterhin haben wir, Ach so, okay.
Das ist
ein Wahr.
Wie, was ist da die installierte Leistung in dem Kraftwerk?
Gute Frage. Das weiß ich nicht.
Ist das nur Hausnummer, Größenordnung? Sind es so 100 Megawatt oder ein Gigawatt?
Ja, Gigawatt nicht, aber es ist im 100er Megawatt-Bereich. Aber ja, kann man auf unserer Homepage nachlesen.
Okay. Und das ist TÜV-zertifiziert.
Also das ist genau.
Wie ist,
weiterhin
sagen Sie doch mal gerne, die Verteilung von dem Strom, der jetzt gerade produziert wird bei der ENBW, und dann die Zielsetzung, was möchten wir?
Da musst du unsere Holding fragen. Das ist so, das sind Punkte, da sind wir nicht berechtigt zu.
Okay, dann ganz was
finden anderes. Sie aber auch auf unserer Homepage.
Ja, alles auf der Homepage.
Den Strommix.
Okay, Strommix und alles auf der Homepage.
Es hat sich ja verändert, deswegen weiß ich es echt tatsächlich gerade auch nicht im
Schnitt. Nicht so schlimm. Wie sieht so Ihre Erfahrung mit diesen Elektroautos jetzt aus?
Gemischt.
Ja, sind Sie schon mal eins von diesen Teilen?
Ja, klar. Also ja, ich habe ja verschiedene Projekte jetzt auch schon hinter mir und vor mir. Und also ich habe sehr viele Elektroautos schon genutzt und auch Elektro-Zweiräder, habe ich schon erwähnt. Also es geht vom E-Bike über ein Pedelec bis über ein Smart bis hin zum Elektro-Vito. Hatten wir alles schon im Einsatz. Also es funktioniert alles, das ist schon mal die wichtigste Erkenntnis. Also es gibt, muss keiner mehr Angst haben, dass er an der nächsten Ecke irgendwie liegen bleibt. Die Reichweiten sind noch nicht so da, wo sie hin müssen, das ist auch klar. Aber gerade, ja, ich möchte jetzt kein Produkt irgendwie rausstellen, aber bei den Fahrzeugen, die wir getestet haben, sieht man deutliche Sprünge nach vorn auch in Alltagstauglichkeit und es ist alles schon sehr nahe an einem Produkt, und das wird ja jetzt auch bei allen Autoherstellern, werden ja Markteinführungen, entweder sind sie im Gange oder werden vorbereitet. Also ich sage jetzt mal, 2013 wird das Jahr der Markteinführungen bei den Autoherstellern, und momentan wird ja gern auch ein bisschen das vielleicht kritischer betrachtet. Erreicht man die 1 Million, die als großes Ziel für 2020 steht, weil vielleicht auch die Markteinführungen jetzt ein bisschen verzögert liefen bei manchen, aber nächstes Jahr geht es richtig los. Das ist so meine Einschätzung.
Das wundert mich ein bisschen, diese Einschätzung, weil bis jetzt verkaufen die sich sehr schleppend, und man muss auch sagen, es ist ja auch verständlich, weil jetzt zum Beispiel den Nissan Leaf nicht von der kostet halt 36.000 Euro. An diesen 36.000 Euro verdient Nissan entweder nichts oder sie legen ein bisschen was drauf, weil das Auto ist sehr gut gemacht. Kennen Sie den Nissan Leaf? Also es ist ein sehr gut gemachtes Auto, ja. Einfach. Man hat irgendwie das Gefühl, wir machen es so gut, wie wir können. Aber und wir bieten es zu einem fairen Preis an, um einfach mal ein bisschen Marktabdeckung zu kriegen. Aber auch das langt. Der hat ja auch diesen 80 Kilowatt Motor drin, der wirklich gut funktioniert. Das ist ein schönes Auto, es funktioniert sehr gut. Es ist nur so, es ist halt sehr teuer. Mhm. Und man kriegt nicht so richtig einen Gegenwert, jetzt gerade aktuell noch so. Es ist so, der Sprung, der passieren müsste, das ist ein attraktives Produkt, würde ich, sehe ich auch halt für nächstes Jahr nicht.
Also wir sehen, dass es vor allem Flottenbetreiber sein werden, die jetzt als allererste einsteigen werden. Ja. Einfach aus verschiedensten Gründen ist es für die interessant, solche Fahrzeuge in ihre Flotten reinzunehmen. Nicht zuletzt auch wegen der CO2-Bilanz, die sie für ihre Flotten brauchen. Und das hat auch einen Wert, ich sage es mal so. Ansonsten ist es natürlich Sache der Autohersteller, hier die Produkte attraktiv zu gestalten, klar.
Wie stehen Sie zu so Mischlösungen wie Opel Ampera oder jetzt neu von Toyota, der Plug-in-Hybrid, wo man laden kann für die kurzen Strecken, und dann ist das Toyota-Hybrid-System für die längeren Strecken dort. Ist das so eine Übergangslösung, der Sie bessere Chancen einräumen, oder was ist Ihre Meinung dazu?
Also ich denke, dass das die, oder ich bin überzeugt, dass das die Lösungen sind, die einfach eine breitere Kundengruppe auch dann in die Elektromobilität bringen können, weil sie ihr ich sage es mal, gewohntes Verhalten, ich kann auch mal 500, 600, 800 Kilometer weit fahren, nicht wirklich verändern müssen. Sie werden überwiegend elektrisch unterwegs sein für ihren Pendelverkehr zur Arbeit und können aber dann doch zwei, dreimal im Jahr in Urlaub fahren mit oder in größere Strecke auch mit ihrem Auto zurücklegen. Das ist, denke ich, so die Übergangsphase, die jetzt einfach notwendig ist.
Wie wir so, spinnen wir einfach mal ein bisschen hinzu, wie wir so eine Zukunft, die sich vorstellen, jetzt als Energiekonzern, wo sie sagen können, das ist jetzt sowas, wie es wirklich auf lange Sicht der Transport, der urbane Personentransport so wünschenswert wäre, auch aus Sicht der ENBW. Weil dann kann man viel Strom verkaufen zum Beispiel.
Gut, ich habe schon gesagt, also rein vom Stromverkaufen ist es nicht möglich, eine Infrastruktur beispielsweise, mit der man ja immer oder die immer damit einhergeht, dann zu refinanzieren. Grundsätzlich bin ich überzeugt, und das ist ja auch das, was alle Zukunftsforscher irgendwo sagen, dass sich das Mobilitätsverhalten ändern wird, gerade in Städten sozusagen auch zwangsläufig durch immer mehr Verkehr hin stärker noch zum ÖPNV. Und auch was wir erfahren in Projekten oder in Studien und lesen können und immer wieder hören, ist sozusagen, ist auch, dass sich so das Verhältnis zwischen Besitz und Auto dann auch verändert. Also als ich einen Führerschein gemacht habe, war klar, ich muss ein Auto fahren, weil ich habe auf dem Land gewohnt und man hat einfach ein Auto gebraucht. Heute hat man vielleicht eher ein iPad oder gibt das Geld für andere Dinge aus, wenn man 18 ist. Und dafür gibt es aber neue Mobilitätskonzepte wie ja, Carsharing-Systeme, und das sind Dinge, die wir auch erforschen. Also einfach, wie wird sich das Mobilitätsverhalten insbesondere im urbanen Raum dann verändern. Auch dieses Thema Intermodalität, Verknüpfung zwischen Individualverkehr und ÖPNV, das sind so Bestandteile unserer Forschung.
Ich bin froh, dass ihr das gesagt habt, weil ich werde immer unglücklich, wenn ich in Stuttgart Auto fahren muss. Das ist teilweise, dass ich für 12 Kilometer 40 Minuten gebrauche. Ich warne auch immer Leute, die Rush-Hour-Stoßzeiten in Stuttgart wirklich zu vermeiden. Und ich habe mir Anfang des Jahres überlegt, mir einen Fiat Panda zu kaufen und mir gedacht, warum? Ich kann mich mit dem nur in den Stau stellen und habe lieber zwei Motorräder gekauft, weil da kann man wenigstens so ein bisschen durchlavieren. Also ich glaube, Stuttgart ist als Testbett sehr geeignet gewesen für diese ganze Elektromobilität. Und dann glaube ich nämlich auch, dass das Zweirad einfach wegen Flächenbedarf und Verkehrsfluss da dann gutes Verkehrsmittel generell ist. Aber das, was ich auch gesagt habe, dass halt weniger gefahren wird. Ja, wie ist ihr, wenn Sie durch Stuttgart fahren, das ist ja nicht was Spaß macht. Erklär Sie doch mal, wenn Sie durch Stuttgart fahren. Ja, also jetzt dazu, zum jetzigen Zeitpunkt.
Da geht es mir natürlich wie Ihnen, klar. Also keiner mag gerne im Stau stehen wenn es irgendwie geht, dann nutzt man ÖPNV. Das ist sicher in großen Städten eine vernünftige Vorgehensweise, ganz klar. Aber es gibt sicher auch viele Menschen, die auf ein Fahrzeug angewiesen sind, auf ein Auto angewiesen sind, wenn sie vielleicht im Speckgürtel der Städte wohnen. Und das ist auch nach unserer Einschätzung die erste Zielgruppe, die in die Elektromobilität dann als Privatnutzer einsteigen wird, die eine Möglichkeit haben, wirklich auch zu Hause ihr Auto zu laden und dann zur Arbeit oder ich sage es mal, eine überschaubare Strecke dann täglich zurücklegen mit einem Elektroauto. Das ist dann auch was ohne Komforteinbuße gegenüber dem Verbrennungsmotor geht.
Ja, vielen Dank erstmal für Ihre Zeit.
Danke auch.
Ja, sorry für das komische Stereo-Flattern. Wir werden bei Gelegenheit mal vielleicht in besseres Aufnahmeequipment investieren. Vielleicht auch mal so einen Pop-Schutz. Ich möchte mal kurz zusammenfassen, die wichtigsten Sachen. Erstmal, die NBW wird nicht in Vorleistung treten und Ladeinfrastruktur aufstellen, weil sie glaubt, das Geld kommt nie wieder rein. Das ist ja schon mal interessant. Dann Ökostrom, ENBW. Da hat er ja gesagt, ja, das ist so Selbstverpflichtung. So, das heißt, man muss ihnen das halt glauben. Und man muss dazu halt auch sagen, viele möchten der ENBW nicht glauben, was ja legitim ist. Und schließlich fand ich es noch ganz nett, dass er gesagt hat, es ist alles schon sehr nah an einem Produkt. Jetzt wahrscheinlich hat er natürlich die Prototypen gemeint, die er ja oft fährt. Aber das musste ich am Nissan Leaf auch denken. Ich habe mir auch immer gedacht, ja, jetzt noch irgendwie eine Batterie und dann wäre das ein Auto. Ja, zudem, was er noch über Statussymbol und iPad und so sagt, das ist so zweifach. Auf der einen Seite stellen die Autohersteller durch die Bank alle fest, dass in der Altersgruppe 18 bis 30, dass da die Verkäufe wegbrechen. Und zwar nur damit man eine Zahl hat, das sind so 50%, die da einbrechen und nicht mehr kaufen. Das hat natürlich viele Gründe, weil welcher 18-Jährige kauft schon ein neues Auto, das geht um Neuzulassung. Da spielt Geld mit rein und Gesellschaft und Arbeitsplatz. Aber ein zweiter Teil der Studien, es gibt mittlerweile einige, wie er selber sagt, ist, dass gefragt wird in qualitativen Studien und quantitativen Studien mit Kreuzlers und Interviews respektive, so was ist wichtig. Es wird halt versucht herauszufinden, was ist wichtig, was definiert dich. Und zwar nicht nur über dumme Fragen definierst du dich über dein Auto, sondern auch mit intelligenteren Fragen, so wo versucht wird, an diese Information so ranzukommen, dass sie nicht dem Befragten bewusst ist. Und da kam dem raus, dass das Auto als Statussymbol, wie es eben früher war, stark an Bedeutung verloren hat. Also es ist heute so, dass man sein Statussymbol eher wieder mit sich trägt. Also die teure Uhr zum Beispiel oder viel öfter das teure Smartphone. Ganz interessantes Beispiel dazu, dass beides so herrlich gezeigt hat. Ich war auf der Landstraße gefahren, da war ein Mädel, die hatte den Hyundai i10 und hinten drauf einen riesigen Aufkleber Apple. Und das ist einfach so, ihr iPhone ist eben ihr Leben und mein iPhone definiert mich und die Scheißkarre habe ich nur, um mein iPhone und mich zu transportieren. Sehr legitim und sehr, ja, das findet man oft einfach. Das ist so, spricht ja auch nichts dagegen. Ja, aber zum Thema auch Gesellschaft und Umweltschutz habe ich gedacht, ich muss unbedingt mit einem Umweltschützer sprechen. Und dann habe ich Greenpeace angerufen und habe schließlich beim BUND einen Gesprächspartner gefunden. BUND ist in Baden-Württemberg so recht groß und die haben neue Headquarters in Stuttgart. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, ich spreche mit einem Umweltschützer, wir werden uns schlachten. Es wird Blut fließen. So war es aber dann gar nicht, sondern es ist ein sehr gutes Gespräch geworden und es fängt so ein bisschen, naja, an, aber gebt ihm eine Chance, gebt vor allem dem scheiß Mikro eine Chance, weil er sagt später einige sehr, sehr gute Sachen. Und wenn ihr bis hier gehört habt, dann bitte ich euch, die sind gut, die Sachen. Hört sie euch noch an.
So, wir sind hier bei den BUND-Headquarters in Stuttgart und ich habe hier jemanden gefunden, der mit mir über Elektroautos spricht.
Ja, mein Name ist Klaus-Peter Gussfeld. Ich bin seit 1984 Referent für Verkehr und Raumordnung beim Bund-Landesverband Baden-Württemberg.
So, ich habe jetzt einige Kilometer auf Elektroautos in letzter Zeit gemacht und habe so natürlich eine eigene Meinung. Was ist Ihre Meinung zum Elektroauto an sich?
Also Elektroautos können unter bestimmten Voraussetzungen sicherlich zu einer stärkeren Ökologisierung der Verkehrspolitik beitragen. Notwendig sind allerdings, dass bestimmte Rahmenbedingungen dieser Elektrofahrzeuge auch eingehalten werden müssen. Elektroautos sind nicht per se umweltfreundlich, sondern es bedarf wirklich bestimmter Vorgaben, die einzuhalten sind, weil ansonsten das Elektroauto eben seine ökologischen Vorteile nicht auszuspielen vermag.
Welche sind das?
Also einmal die Frage natürlich, woher der Strom kommt, mit dem Elektroautos betankt werden. Da zeigt sich eindeutig, dass dieser Strom nur aus neu zugebauten Anlagen kommen darf, die erneuerbare Energien herstellen. weil wenn der Strom für Elektroautos ohne erneuerbare Energien betankt wird, dann sind die ökologischen Vorteile relativ schnell dahin. Nur ein Beispiel, wenn Elektroautos mit Kohlestrom betankt werden, also mit Strom aus ganz herkömmlichen fossilen Kohlekraftwerken oder noch schlimmer Braunkohlekraftwerken, dann ist die Energiebilanz in der gesamten Produktionskette, also vom Verbrauch im Auto selbst bis hin zur Erzeugung des Stroms in den Kraftwerken, schlechter als bei dem herkömmlichen Verbrennungsmotor.
Welche Fahrzeuge sind Sie schon gefahren? Sind Sie überhaupt welche gefahren?
Ich bin Elektroauto noch nicht gefahren. Ich bin mitgefahren mit Hybridfahrzeugen, also Toyota Prius, und habe ein oder andere Mal auch schon Elektrofahrräder ausprobiert.
Wie waren die Elektrofahrräder? Es ist ja auch so ein Steckenpferd von mir.
Also Elektrofahrräder sind ganz großartig, würde ich sagen. Also der Einzugsbereich, mit dem man mit dem Fahrrad fahren kann zur Arbeit oder zur Haltestelle des öffentlichen Verkehrs, vervielfältigt sich. Hügel, Berge sind keine Probleme mehr. Also Elektrofahrräder, das ist eine sehr gute Anwendung der Elektromobilität.
Jetzt, was ich viel gefahren bin, ist der Nissan Leaf. Das ist so ein großes Auto, das ist ein ganz normales Auto in jeder Hinsicht. Und es macht halt alles, was ein normales Auto können soll, aber es macht irgendwie nicht so richtig irgendwas besser. Vor allem, wenn man dieses Auto halt herstellt, dann hat man einen enormen Ressourcenaufwand, den dieses Auto halt nicht mehr reinholen kann. Was ist Ihre Meinung zu dieser Art von Fahrzeugen, zu dieser großen Elektrofahrzeugen?
Elektrofahrzeuge sind nur dann sinnvoll, wenn sie eingebettet sind in ein Konzept, dass Fahrzeuge, also Autos generell, kleiner, leichter und energieeffizienter werden. Es ist ein Trugschluss zu glauben, dass Elektrofahrzeuge die heutigen überdimensionierten Familienlimousinen ersetzen können.
Der Meinung bin ich auch, deshalb auch bin ich auch derselbe Meinung mit diesen Fahrrädern. Also ich finde die auch klasse. Die sind auch in Holland groß. Dazu muss man sagen, wer es nicht weiß, in Stuttgart ist der Höhenunterschied im Stadtgebiet sind 300 Meter. Und die Post verwendet diese Fahrräder auch einfach, weil es sonst keinen Spaß macht, in Stuttgart Fahrrad zu fahren, so richtig, als Transportmittel. Aber kommen wir doch mal zur nächsten Frage. Eigentlich, wenn wir alles so machen wie mit Elektroautos, und mit dem Leaf in den Stau stellen, dann ist nicht viel geworden. Wir betanken den Leaf mit Kohlestrom, stellen uns dann mit in den Stau, dann ist die Luft lokal sauberer und draußen steht das Kohlekraftwerk. Was sind Ihre Wünsche für eine sinnvolle Mobilität für die Langstrecke, für die langfristige Zukunft?
Also wir brauchen integrierte Mobilitätskonzepte, das die Einsatzmöglichkeiten des Autos grundsätzlich zurückführt. Also einmal im Stadtverkehr, dann aber auch im Überlandverkehr. Nur im Rahmen solcher neuen Mobilitätskonzepte, die insgesamt den Bedarf der Automobilität reduziert, können Elektroautos überhaupt sinnvoll sein. Perspektiven sehe ich im Augenblick in den Bereichen beispielsweise städtische Fahrzeugflotten, die in einem eng begrenzten Radius in den Gemeinden unterwegs sind, mit begrenzten Anzahl von Kilometern, die pro Tag gefahren sind, beispielsweise in verschiedenen technischen Ämtern und so weiter, die dadurch natürlich Beiträge zur Luftbelastungsminderung liefern können, sie in Flotten, also die ganze Anlieferung in den Gemeinden und so weiter. Ich sehe Perspektiven für Elektroautos im Bereich Carsharing, das für bestimmte Fahrtzwecke, denn die verschiedenen Carsharing-Anbieter eben auch Elektrofahrzeuge im Angebot haben. Und ich sehe Elektrofahrzeuge auch als Zukunftsperspektive im Zulauf beispielsweise von Eisenbahnstrecken, also Stichwort Park and Ride, wenn ich jetzt wirklich weit im ländlichen Raum wohne, dass die ersten Kilometer bis zur nächsten leistungsfähigen Eisenbahnstation eben mit dem Elektroauto zurückgelegt werden können.
Also dass dann auch eine Ladestation
zum Beispiel. Dass dann auch eine Ladestation so tagsüber zur Verfügung steht und ja, mit aufgeladener Batterie dann wieder nach Hause gefahren werden kann, zum Beispiel. Also letztendlich wirklich entscheidend, dass wir uns politisch Gedanken machen über ein sinnvolles, ja, nachhaltiges, ökologisches, ja, Verkehrssystem insgesamt in der Region, in Deutschland und so weiter. Und darin innerhalb derartiger Konzepte auch den Stellenwert von Elektroautos dann diskutieren. Aber wie gesagt, Elektroautos im Augenblick nur eine Perspektive unter der Voraussetzung, dass die Fahrzeugflotten generell kleiner, leichter, effizienter werden müssen.
Das heißt, für die nächste Generation, also ich sehe es immer am Generationenbruch, also eine nächste Generation, jetzt gibt es so ziemlich bescheuerte Versuche mit Elektrofahrzeugen, Motorenzaun zu geben von Verbrennungsfahrzeugen, was nur für Leute halt interessant ist, die halt wie wir aufgewachsen sind, dass es halt normal ist, dass ein Auto ein bestimmtes Geräusch macht. Das wird für die irrelevant sein. Und was glauben Sie, wird für die nächste Generation zur Normalität werden in Sachen Mobilität? Weil es ist auch so, dass die Jugend gar nicht mehr so Autos kauft, wenn man sich die jüngeren Kaufschichten angeht, dann gehen überall die Neukäufe drastisch zurück.
Neueste Untersuchungen haben ja ergeben, dass im Bewusstsein der Jugend das Auto nicht mehr an erster Stelle steht, sondern andere Möglichkeiten, insbesondere der ja, Unterhaltungselektronik, iPhone, Smartphones und so weiter, Internet, diese ganzen elektronischen Systeme sehr stark an Bedeutung gewinnen und dafür eher Geld ausgegeben wird als für das erste eigene Auto. Ich denke, die nachwachsende Generation viel stärker auf flexible Autosysteme setzt, also Carsharing-Systeme beispielsweise, dass man Auto zur Verfügung hat, wenn man es wirklich braucht, aber eben nicht der Besitz eines eigenen Autos im Vordergrund steht. Und derartige Überlegungen verfolgt ja auch die Automobilindustrie nichts anderes. Es ist ja auch zu erklären, dass beispielsweise alle großen Fahrzeughersteller in Deutschland mittlerweile in den letzten Monaten, in den letzten Jahren eigentlich sehr große Flotten im Bereich Carsharing ja an den Start geschickt haben.
Ich glaub, die haben so das Gefühl, dass sie müssen jetzt langsam. Also Daimler hat gesagt, wir sind Mobilitätsprovider. Wie sind Sie damals sozialisiert worden mit dem Auto als Kind?
Ach Gott, das ist schon lange her. Das ist ja schon über 30 Jahre her, bin eigentlich wenig mit dem Auto sozialisiert worden, weil wir hatten zu Hause kein Auto.
Vor 30 Jahren schon ohne Auto?
Ja, die Eltern hatten kein Auto. Und insofern bin ich also ohne Auto groß geworden. Und in den Jahren, wo ich den Führerschein machen konnte, habe ich ihn natürlich gemacht, aber habe eigentlich nie das Bedürfnis verspürt, ein eigenes Auto zu haben. Also im Alter 18, 20 war für mich also das Erleben von Europa mit Interrail und so weiter sehr viel interessanter zu erleben und dafür Geld auszugeben als für ein Auto, was die meiste Zeit vor der Tür steht. Hinzu kommt, ja, dass ich natürlich auch in Städten groß geworden bin.
Wo sind Sie groß geworden? Wo war das?
Also studiert habe ich in Dortmund.
Also in der Stadt?
In der Stadt, da braucht man kein Auto. Und seitdem war ich also hier beim BUND tätig in Freiburg. Braucht man erst recht kein Auto. Und in Stuttgart braucht man auch kein Auto.
Ich will sogar, in Stuttgart macht ein Auto regelrecht unglücklich, weil man ist die ganze Zeit aufs Parkplatzsuche und es nervt mich ziemlich, wenn ich eins durch die Gegend fahren muss.
Es nervt wirklich, mit dem Auto Parkplätze zu suchen und so weiter und nachher im Stau zu stehen. Es ist viel bequemer, mit Bahnen und Bussen unterwegs zu sein.
Jetzt noch was gerade von haben. Schreiben Sie doch mal so Ihren Mobilitätsalltag, wie Sie sich bewegen.
Andere Frage. Nein, ich bin Fernpendler, also das muss jetzt nicht unbedingt.
Sie sind Fernpendler. Okay, dann Ihre Vision. Was wär so innerstädtischer A nach B Transport oder aus der typischen Zone, wo die Leute halt dort wohnen, so aus der Vorstadt zur Arbeit und zurück.
Wenn es die Entfernungen erlauben, mit dem Fahrrad über gut ausgebaute Radverkehrsinfrastrukturen. Wenn es etwas weiter ist oder topografisch zu anspruchsvoll wird, dann durch gut ausgebaute Bus- und Bahnsysteme. Und das Auto würde ich als Funktion einordnen für Fahrzwecke, die anders nicht zurückgelegt werden können. Also wenn Großeinkäufe fällig werden beispielsweise, das neue IKEA-Regal beispielsweise, das kann ich schlecht mit der Bahn transportieren oder ähnliches. Aber dafür empfiehlt sich die Mitgliedschaft in einer Carsharing-Organisation, wo man also sehr flexibel und auch kostengünstig dann verschiedene Automobile-Modelle zur Verfügung hat.
Ich bin selber bei Stadtmobil und meine Erfahrungen damit sind sehr positiv. Die sind ja auch sehr erfolgreich. Was meinen Sie, woran liegt es hier in Stuttgart?
Ja, sie sind erfolgreich, weil flexibel bestimmte Autotypen genutzt werden können. Je nachdem, ob ich eine Spritztour ins Grüne machen möchte und ein Cabrio ausleihen möchte, habe ich das dann einmal im Jahr zur Verfügung. Ich kann mir Fahrzeugmodelle ausleihen, wo die Kleiderschrankwand transportiert werden kann. Oder in Ausnahmefällen ist es ja auch möglich, wenn ich einen größeren Wochenendausflug in eine Region vorhabe, wo wirklich keine Bus- und Bahnverbindungen bestehen, dass man dafür eben ein Familienauto leihen kann. Das ist eine sehr flexible Möglichkeit der Autonutzung, die insofern nicht gegeben wird, wenn ich ein Auto für eine Familie habe.
Ich habe bei den ganzen Elektrofahrzeugen und das beim Fahrrad ist halt so, man kann den Akku rausnehmen und zu Hause laden und der braucht ja auch, der zieht nicht besonders viel Strom, aber ein Auto zieht sehr viel Strom und Kabeltrommel laden ist regelrecht gefährlich, je nachdem wie viel Strom es zieht, und eigentlich bräuchte man halt an den Straßen so diese so Ladestationen. Also die Energiekonzerne sagen, es lohnt sich nicht, die aufzubauen, solange es keine Elektrofahrzeuge gibt, und die Fahrzeughersteller sagen, stell erstmal die Ladestationen auf, dann kaufen die Leute schon. Glauben Sie, dass die Politik da was machen könnte, und was könnte die Politik da machen?
Also es ist einmal eine Frage der Normung natürlich, dass die verschiedenen Systemelemente auch verschiedenen Anbietern hinweg kompatibel sind. Da ist man auf dem Weg, das Ganze zu lösen. Dann brauchen wir sicherlich mal eine einheitliche Definition der Ladeinfrastruktur insgesamt, wie wir uns die Zukunft vorstellen. Und was selten gesehen wird, aber noch ein nicht gelöstes Hindernis für den wirklichen Durchbruch von Elektroautos ist, ist ja auch die Frage der Batterietechnik. Bisher sind die Batteriesysteme teuer, wenig leistungsfähig und haben Einzugsbereich, ein Radius von Elektrofahrzeugen von maximal ungefähr 100 Kilometer im Durchschnitt. Das reicht für die heutigen Verkehrsbewegungen halt nicht aus. Also da sind eine ganze Menge Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen noch notwendig.
Also ich habe jetzt zufällig das gesehen, in Japan hat TEPCO über 1000 Schnellladestationen aufgestellt, und zwar als Investition des Energiekonzerns, weil die wollen ja ihren Strom verkaufen. Das Auto braucht ja relativ viel Strom. Also ich werde noch ein Interview mit der ENBW darüber führen. Glauben Sie, dass sich das für die Stromkonzerne lohnen könnte, dergestalt ihren Strom zu verkaufen?
Für die Stromkonzerne lohnt sich das insofern, der Strom dann auch relativ teuer verkauft werden kann, dass die Gewinnmargen da sind. Aber skeptisch bin ich bei größeren Energieversorgungsunternehmen, dass dann wirklich gewährleistet ist, dass Ökostrom aus der Steckdose kommt. Also wenn Sie das japanische Unternehmen TEPCO ansprechen, also ich hätte schon arge Bedenken, wenn sich das Elektroauto zum Atom- oder Uranauto entwickelt. Das wäre sicherlich völlig kontraproduktiv und hat mit Ökologie überhaupt nichts mehr zu tun.
Das ist ja dann wahrscheinlich auch so, wenn man ein Elektroauto kauft, Dann möchte man ja dieses lokale Emissionsfonds, die sind ja viel teurer als normal, dann möchte man es ja. Also was glauben Sie, wie wichtig sind den Kunden dann, woher der Strom für das Auto kommt? Das muss denen ja dann auch irgendwie wichtig sein.
Das ist eben Aufgabe der Politik und der Gesellschaft, den Kunden klarzumachen, dass eben die Frage des Strombezugs, ob Ökostrom getankt wird oder nicht, eine entscheidende Frage ist. Das ist eine Bildungsaufgabe, wie sich das dann in Zukunft gestaltet, wird sich zeigen.
Also ich habe ganz persönlich das Problem, dass ich sehr, sehr schwierig finde für mich. Ich habe viel Zugriff auf viele Informationen und ich finde es trotzdem schwierig für mich zu entscheiden, wie die ökologische Qualität ist von dem Strom, den mir jemand verkaufen will. Was raten Sie da den Leuten?
Also da raten wir auf jeden Fall, auf Anbieter zu gehen, die zertifizierte Stromangebote im Angebot haben. Es gibt bestimmte Siegel und so weiter.
Welche sind das?
Oh, grüner Stromlabel beispielsweise. Um nur eins zu nennen, aber es gibt verschiedene, da können Sie beim Umweltbundesamt oder bei den Verbraucherzentralen auch die entsprechenden Kriterien erfragen.
Okay. Also das findet man
raus. Oder Naturstrom in Gold und so weiter. Also es gibt Siegel, wo auch wir als Umweltorganisationen beteiligt sind. Aber die kann man dann mit gutem Gewissen auch empfehlen.
Und das ist dann so, dass bei Sonnenstromanbieter der ein Siegel haben will. Wie funktioniert das dann?
Es gibt bestimmte Kommissionen, die begutachten, aus welchen Quellen der von dem Unternehmen anzubietende Ökostrom denn kommt. Ob es sich um reine Handelsmechanismen handelt, was sinnlos ist, oder ob wirklich nachgewiesen werden kann, dass die Menge Strom, die als Ökostrom angeboten wird, auch durch eigene oder gepachtete Anlagen dann erzeugt wird.
Jetzt sind wir hier in Stuttgart. Wie ist die ENBW in der Hinsicht aufgestellt? Wissen Sie das?
Also ENBW ist ein Sonderfall, weil wir stehen bei der ENBW generell vor dem Problem, dass dieser Konzern völlig umgebaut werden sollte. Im Augenblick ist die ENBW doch sehr stark verbandelt noch mit der herkömmlichen Energieerzeugungsstruktur. Und da sind noch eine ganze Menge Anstrengungen notwendig, dass ENBW sozusagen ein etwas grüneres Erscheinungsbild erhält.
Also ich bin ein großer Fan, so Sachen dezentral zu machen und möglichst lokal zu machen. Wie kann man hier in unserer Gegend am besten nachhaltig Strom erzeugen?
Da würde ich auf jeden Fall empfehlen, auf die Angebote der Schönauer Stromrebellen zurückzugreifen. Also Energiewerke Schönau aus dem Schwarzwald ist nachgewiesen, dass der Strom aus neuen Anlagen der erneuerbaren Energien kommt, beziehungsweise aus Anlagen mit sehr leistungsfähiger Kraft-Wärme-Kopplung.
Welche Techniken verkaufen die da?
Also Wasserkraft, Windstrom, Solarstrom und eben Strom aus Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung.
Also jetzt gibt es ja gerade irgendwie neue Projekte, so die oben in der Nordsee Offshore Windanlagen geplant werden. Kennen Sie sich da ein bisschen aus?
Offshore-Windanlagen sind ein Baustein, wichtigerer Baustein ist allerdings, da Offshore-Anlagen nur dann genutzt werden können, wenn die Stromverteilung über lange Distanzen funktioniert, dass natürlich auch dezentral im eigenen Land, also in Baden-Württemberg beispielsweise, genügend Windenergieanlagen aufgebaut werden.
Ich habe das so gefallen, es gibt so neue Anlagen, die geplant werden sollen, die einen Teil des Stroms, wenn zu viel Wind ist, das nicht mehr eingespeist werden kann, die dann aus Meerwasser Wasserstoff herstellen, und zwar nicht, um den später zu Strom zu machen, sondern um den später zu verkaufen. Jetzt gibt es ja auch in Stuttgart am Flughafen, glaube ich, eine Wasserstofftankstelle. Glauben Sie, dass Wasserstoff als Energieträger für Elektrofahrzeuge wieder wichtiger wird?
Also das ist so ungefähr die Diskussion, so vergleichbar mit der heutigen Diskussion über Elektrofahrzeuge. Es ist ja noch nicht 10 Jahre her, da wurde sozusagen das Brennstoffzellenfahrzeug, also Wasserstofffahrzeuge und so weiter, als die Lösung aller Probleme angesehen. Davon hört man mittlerweile gar nichts mehr, weil die technischen Probleme zur Herstellung des Wasserstoffs, also Herstellung und Transport des Wasserstoffs und dann die Nutzung in den Autos, dann noch unüberwindbare technische Probleme hervorruft. Also auch da sind noch eine ganze Menge Forschungs- und Entwicklungsanstrengungen notwendig.
Wie ist es beim öffentlichen Verkehrsmittel jetzt? Das öffentliche Verkehrsmittel ist pro Person effizient, wenn sie gut bestückt sind. Wie ist es so, kaufen die dann auch jetzt für die Straßenbahn, kaufen die dann auch Ökostrom oder kaufen die irgendwelchen Strom, der gerade am billigsten ist?
Also völlig wichtiger Aspekt, den Sie ansprechen. Der öffentliche Verkehr ist der geeignete Nutzer oder der geeignete Anwender für die Elektromobilität. Wenn Sie städtische Stadtbahnen, U-Bahn-Systeme nennen, sind Sie zu 100% auf schon heute verstromt und gewährleisten Elektromobilität. Und bei der Eisenbahn sind es insgesamt auch schon so um die 50%, die elektrisch zurückgelegt werden. Also da liegen hohe Potenziale im Bereich der Elektromobilität, gerade in den Schienenverkehrssystemen. Es gibt, um auf Ihre Frage zurückzukommen, schon Unternehmen, die rein Ökostrom zum Betrieb ihrer Stadtbahn benutzen, zum Beispiel die Freiburger Verkehrs AG.
Werben die dann auch damit?
Die werben damit. Es gibt in Freiburg auch Straßenbahnen, die mit der Eigenwerbung, dass sie mit Wasserkraftstrom fahren, durch Freiburg unterwegs sind. Also sehr vorbildliches Unternehmen in dem Sinne.
Wissen Sie, wie das ankommt? Was sagen die Leute so dazu, zu dieser Bewerbung?
Also, es gibt keine gezielten Befragungen dazu, aber ich denke, man sieht es an den Wahlergebnissen in Freiburg, dass die Bevölkerung hundertprozentig hinter diesen Maßnahmen steht. Nicht umsonst ist es zu erklären, dass Freiburg eine Stadt ist mit grünem Oberbürgermeister und sozusagen grünen Mehrheitsverhältnissen im Gemeinderat. Das wäre ein Aspekt. Der andere Aspekt wäre, es gibt keine gezielten Befragungen eben zu dem Aspekt, aber es gibt bundesweite Befragungen zum Kundenbarometer, mit der Kundenzufriedenheit generell mit dem Verkehrsunternehmen. Da steht die Freiburger Verkehrs AG immer wieder mit einer Spitzenposition.
Also was ich mich, weil wir es auch gerade von TEPCO hatten, was ich mich halt frage, ist, sind der Staat, so ein bisschen die Verantwortung für wo wollen wir hin als Gesellschaft, eine Aufgabe, die er oft sehr schlecht wahrgenommen hat in letzter Zeit. Aber das ist ja auch dann zum Beispiel so, viele Sachen könnte dann der Staat auch mal vorneweg in die Hand nehmen. Zum Beispiel sagen, okay, wir finanzieren jetzt mal vor Ladeinfrastruktur oder okay, wir finanzieren vor Kraftwerke, weil wir eben Atomstrom in der Bevölkerung nicht mehr möchten.
Es ist in erster Linie eine Aufgabe des Staates, die entsprechenden Rahmenbedingungen und Vorgaben zu schaffen, in der sich die privaten Investoren dann austoben können, sozusagen. Und da vermisse ich allerdings gerade im Bereich der Verkehrspolitik eben einheitliche Vorgaben des Staates, wie eine klimafreundliche Mobilitätspolitik in Deutschland in den nächsten 20 Jahren wirklich gewährleistet werden kann. Man angelt sich von einer Notlösung zur anderen im Augenblick. Es gibt Entscheidungen, die sich nicht ergänzen, sondern kontraproduktiv sind. Und das ist doch etliches ein Stückwerk, was wir vorliegen haben. Also auch das Ziel der Bundesregierung bis 2020, 2% der Fahrzeuge elektrisch zu betreiben, das ist rein sektoral und ist nicht eingebunden in irgendeine Art von Mobilitätspolitik. Nehmen wir doch nur ein Beispiel. Wir hatten ja herausgearbeitet, dass Elektromobilität nur dann auch sinnvoll sein kann, wenn es eingebettet ist in neue Fahrzeugkonzepte mit kleineren, leichteren und effizienten Fahrzeugen. Wo bleiben die staatlichen Rahmenbedingungen beispielsweise, um auch im Bereich der konventionellen Antriebe den CO2-Ausstoß erheblich zu reduzieren? Es wäre kein Problem, innerhalb weniger Jahre das sogenannte 3-Liter-Auto oder auch noch weniger Liter-Auto auf den Markt zu bringen. Stichwort CO2-Grenzwertsetzung. Wir haben da seit Jahren im Bereich der Europäischen Union eigentlich ein Verwirrspiel und eine Erfüllung von Lobbyinteressen, die die Zeiträume für kleinere, leichtere Fahrzeuge immer weiter in die Länge schieben.
Haben Sie das mitgekriegt mit diesen Effizienzklassen? Das fand ich eine richtige Farce. Da wurde von der EU ja vorgegeben, es müssen Effizienzklassen eingeführt mit diesen Farben, diese Ampel. Und dann hat die deutsche Autolobby durchgesetzt, das Gewicht als Faktor rein. Also wir haben es mal durchgerechnet, da ist ein Kampfpanzer Leopard 2, ist genauso, kriegt dasselbe Energielabel wie ein alter Golf. Und das ist so ein typisches Beispiel für Lobbyarbeit. Was würden Sie sich denn von den Autoherstellern wünschen, die ja so viel Macht haben offenbar?
Wir würden uns für einen Autohersteller wünschen, dass wirklich ein ernsthaftes Bemühen da ist, den Verbrauch herabzusetzen und damit die CO2-Emissionen pro Kilometer auf, sagen wir, maximal 80 Gramm pro Kilometer und so weiter zu reduzieren. Das ist technisch kein Problem. Wir vermissen allerdings den tatkräftigen Willen der Automobilindustrie, das auch tatsächlich umzusetzen, sondern man hält sich nach wie vor fest an den herkömmlichen Fahrzeugkonzepten: größer, schwerer, schneller, bequemer.
Das muss man auch sagen. Das ist ja auch so ein teilweise ein Problem des Kunden. Der Audi Q5 oder Q3 ist Deutschlands beliebtestes Auto, haben sie gesagt. Und der verkauft sich auch wie geschnitten Brot. Wenn man sich dieses Auto ansieht, dann ist nichts an diesem Auto irgendwie modern oder sinnvoll. Und wo sehen Sie dann Ansatz, dass das bei den Kunden an Umdenken stattfindet?
Zum Beispiel in der Werbung. Also wir haben vor etlichen Jahren mal vom BUND aus die Werbung der Autoindustrie mal analysiert und sind zum Ergebnis gekommen, dass eben nicht mit kleinen, leichten Fahrzeugen geworben wird, sondern mit der großen Limousine, die viel verbraucht, viel Komfort bietet und sehr schnell ist. So, da ist ein Ansatzpunkt, dass die Autoindustrie natürlich auch von der Werbung anders agieren sollte. Der zweite Ansatzpunkt sind natürlich auch die entsprechenden Verbrauchsvorgaben seitens des Staates. Dass wie bei Waschmaschinen auch und Elektrogeräten halt bestimmte fortschrittliche Verbrauchsgrenzwerte vorgegeben werden.
Ja, aber jetzt haben wir sind ja ein Autostaat. Glauben Sie, dass Angela Merkel gegen den Willen der Autoindustrie sowas durchsetzen kann? Ich sehe es irgendwie nicht.
Das wird sicherlich kein Zuckerschlecken werden, da gebe ich Ihnen recht, aber man sollte es auf jeden Fall ernsthaft versuchen, wenn man wirklich das Ziel verfolgt, die Klimabelastungen in Deutschland entscheidend zu reduzieren. Und darüber sind sich die Politiker auch einig, dass es gemacht werden soll, aber dazu bedarf es eben auch im Mobilitätsbereich sehr einschneidender Vorgaben.
Eine Frage ist noch, haben Sie persönlich, also ich bin ein bisschen in letzter Zeit sehr, wie viele, sehr enttäuscht von der Politik, weil man halt immer merkt, wie Sie selber sagen, es wird nur so Notpflaster überall, es wird ganz viel gerudert, aber es passiert irgendwie nicht das, was eigentlich Sache wäre, nämlich eine langfristige Planung, wo wollen wir eigentlich hin, wo sind da Ihre Hoffnungen?
Also ich bin ja seit fast 30 Jahren im Bereich der Umweltpolitik tätig und insofern ist es richtig, der Frustrationsfaktor ist ziemlich hoch, weil sich eben in den letzten 25 Jahren relativ wenig bewegt hat, außer vielen Sprechblasen und Placebo-Maßnahmen wurde im Prinzip das Auto nach wie vor umhätschelt und gefördert. Wo ich eigentlich Hoffnungen sehe, sind A, bestimmte Gemeinden, die in ihrer Gemeinde sehr, sehr fortschrittliche Verkehrskonzepte verfolgen, mit Schwerpunkt des Radverkehrs, mit Schwerpunkt von Bahnen und Bussen, mit Schwerpunkt Carsharing und so weiter. Da ist in vielen Gemeinden in Europa in der letzten Zeit einiges in Bewegung geraten. Und ich sehe auch mit Hoffnung so ein bisschen Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung. Wir hatten es eben in der Diskussion eben die Frage, dass für die jüngere Generation das eigene Auto eben nicht mehr unbedingt an erster Stelle der Beliebtheitsskala steht. Von daher sehe ich schon Möglichkeiten eines verkehrspolitischen Wandels. Vielleicht ein Beispiel, nicht aus Deutschland, aber schauen Sie sich mal auf Frankreich um. Also in mehr als ein Dutzend Städten wurden in den letzten 10 Jahren neue Straßenbahnsysteme aus dem Boden gestampft. In den 50er Jahren, 60er Jahren war Frankreich ein Land, was voll aufs Auto gesetzt hat, wo Straßenbahnen reihenweise abgeschafft wurden. In den 60er Jahren wurde in Straßburg die letzte Straßenbahn öffentlichkeitswirksam verbrannt und verschrottet, weil das Auto so im Vordergrund der Verkehrspolitik stand. In den letzten 10 Jahren haben wir einen völligen Bewusstseinswandel. Also mehr als ein Dutzend Städte hat ganze Straßenbahnsysteme aus dem Boden gestampft und so weiter. und das auch mit einer neuen Stadtentwicklungspolitik verzahnt, also im Hinblick auf Aufwertung der Innenstädte, Stadtgestaltung verbessern und so weiter, um die Lebensqualität entscheidend zu steigern. Das zeigt doch schon sehr eindrucksvoll, dass Möglichkeiten bestehen, wenn der Wille und das Geld dann auch da sind.
Also in der Gemeinde Sachen selber reißen. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Bitteschön.
Ich möchte es wirklich nochmal laut wiederholen. In der Gemeinde, in der kleinen Gruppe, im Rudel Sachen selber reißen. Alle coolen Entwicklungen, so wie der BUND-Mann, alle guten Entwicklungen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die irgendwie nach vorne gingen, wo ich denke, ja, das ist so die Gesellschaft der Zukunft, die gingen alle von kleinen Gruppen aus, die sich gesagt haben, es passiert nichts auf der großen Ebene, wir setzen uns jetzt hin, du, der Horst, die Gerda und ich, und wir machen das. Und genau so muss es sein. Und wer da ein bisschen Inspiration möchte, kann sich gerne mal den Daniel Suarez geben, hier seine Dämonenbuchreihe. Ich möchte auf eins noch eingehen, nämlich, da gab es eine Pause, wo er sagt, ich bin Fernpendler. Und es war ihm irgendwie sehr persönlich peinlich. Das Bild, was sehr ähnlich ist zu dem, was er gerade macht, ist der Guido, ein Kollege von mir. Der pendelt auch jeden Tag mit der Bahn von Mannheim. Und dann strampelt er früh mit dem Fahrrad zum Bahnhof. Manchmal, wenn er keine Lust hat, nimmt er sich auch einen kleinen Roller. Und dann fährt er mit der Bahn. Und das letzte Stück läuft er. Und wie viele, die halt in der Bahn pendeln, nutzt er eben die Gelegenheit, in der Bahn schon ein bisschen was zu arbeiten oder Musik zu hören. Viele hören Podcasts oder Hörbücher oder unterhalten sich mit Leuten, sprechen Leute an. Und dann, es kommt immer so drauf an, was man draus macht. Der Guido ist nicht jemand, der irgendwie das Motorfahrzeug verabscheut. Der Guido ist Redakteur bei einer Motorzeitschrift. Er liebt seine Motoren. Nur es ist für ihn persönlich so am bequemsten und am besten. Und es gibt oft solche Lösungen, die am bequemsten sind und am sinnvollsten. Was will man mit einem Porsche im Stau? Das macht keinen Spaß. Im Stau ist es egal, ob ich einen Fiat Panda habe oder einen Porsche, bis auf vielleicht das Soundsystem, wobei das in allen Porsches auch nicht so doll ist. Und damit kann man, glaube ich, auch abschließen. Auf die Politik kann man sich nicht verlassen und zum Glück muss man das auch nicht. Und wer gute Ideen hat, die sinnvoll sind und so, sich zusammenrotten mit guten Leuten, mit so Hackern und Schraubern und Leute, die machen und können und nicht nur rumlabern, mit denen zusammen sich setzen und es wirklich selber tun. Und dann geht auch was voran. Im Übrigen, vielen Dank fürs Zuhören und ein paar Hausmeistertätigkeiten hier noch am Ende. Der Podcast ist, wie gesagt, eine Leserbitte und hat den Status Experimental. Das heißt, wir probieren das aus und gucken, ob es ankommt. Das heißt, wenn es euch gefällt, dann meldet euch, Hände hoch, schreibt was, sagt was. Und wenn es euch nicht gefällt, auch Hände hoch, beschimpft uns ein bisschen so. Lasst die Wut raus. Und das ist auch unfinanziert. Das heißt, es wird um zahlreiche Teilnahmen gebeten. Und wenn es genug Leute wirklich wollen, dann ja, dann kriegen wir auch einen Popschutz. Tschüss.